Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 330. Heute holen wir ein sehr, sehr wichtiges und auch ein bisschen unbequemes Thema nach. Wir sprechen über Rassismus im Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der David Kloß von Mann TV. Wunderschönen guten Tag.
Morgen.
Und der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag.
Guten Abend.
So, wir haben ein relativ ernstes Thema. Das haben wir damals ja schon mal uns vornehmen wollen. Dann kam Speaking Out dazwischen. Und haben uns gedacht, nach dem nächsten unbequemen Thema hauen wir gleich noch einen oben drauf. Rassismus im Wrestling. Und dieses Thema wurde von Chris vorgeschlagen. Chris, warum wolltest du drüber sprechen? Warum denkst du, ist das ein Thema?
Ich sag mal so, wir sitzen hier jetzt als drei weiße Kerle, die noch nie Rassismus erfahren haben, muss man direkt dazu sagen. Aber es ist ja ganz einfach so, wenn man sich mit der Geschichte des Wrestlings beschäftigt, gerade in den 80ern und 90ern gab's unfassbar rassistische Gimmicks, die teilweise so überzogen sind, dass man gar nicht weiß, wie man darauf reagieren soll. Dass man eher ungläubig vorm Fernseher sitzt, dass es sowas mal gab. Aber es zieht sich ja auch in die Moderne rein, dass man immer noch mit diesen Stereotypen spielt. Also ein Rusev zum Beispiel, der böse Russe, der nach Amerika kommt und da für Unheil sorgt zum Beispiel. Oder auch einfach noch die Zeit, es ist natürlich auch ein paar Jahre her, aber wo ich wirklich oft zum Euro-Wrestling gegangen bin, da war es dann noch so, da wurde ein Franzose gebuckt. Und natürlich war das der Heel, weil als deutscher Wrestling-Fan, da buht man den Franzosen aus.
Ja.
Einfach, dass mit diesen Vorurteilen auch noch gespielt wird, selbst wenn es nicht harter Rassismus ist. Und ich finde, das ist ein Thema, was es durchaus wert ist, mal zu beleuchten und drüber zu sprechen. Deshalb habe ich das vorgeschlagen.
Ja, bin ich bei dir. Und vor allem, da denkt man dann auch erst im Nachgang drüber nach. Und ich finde aber, dass man inzwischen da auch deutlich reflektierter mit umgeht, als man das vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht hat.
Sicherlich, ja.
Also, weil Wrestling. Wer die Serie Glow gesehen hat, glaube ich, der kann da auch ganz, ganz gutes nachfühlen und nachempfinden nochmal. Da gibt es ja dann auch irgendwie so die Geschichte, wie kreiert man Gimmicks, und dann wird auch erklärt, nein, es geht nur um Stereotypen. Die Zuschauer müssen verstehen, wer der Böse ist und wer der Gute ist, und dafür greift man am besten auf Stereotypen zurück. Und Stereotypen, die gehen nun mal auch ganz gern einfach über die Herkunft, über die Hautfarbe oder über andere Merkmale, die man ja selber noch nicht mal beeinflussen kann. Und das ist ganz spannende Geschichte eigentlich. Und Chris, du hast es auch gerade schon vollkommen richtig gesagt, der Rassismus zieht sich durch die Geschichte des Wrestlings. Und das ist einfach so, das kann man unter anderem beispielsweise auch daran ablesen, wie viel, ich sag's jetzt mal, farbige, eigentlich, ich glaube, mittlerweile sagt man lieber People of Color, ich sage jetzt einfach mal farbige, tatsächlich in den großen Promotions die großen Titel auch gewonnen haben. Das waren lange Zeit sehr, sehr wenige, und zwar so wenige, dass man die an einer Hand abzählen konnte. Und gerade Schwarze hatten es in den USA schwer, auch wirklich den Sprung quasi in den Wrestling-Promotions nach oben zu schaffen. Und das geht nicht nur zurück bis in die 70er, 60er, sondern es geht da tatsächlich ganz, ganz weit zurück, sondern wirklich auch zu den Anfängen des Wrestlings. Also da sind wir jetzt Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwo. Ende des 19. Jahrhunderts, so rum. Und da gibt's ja tatsächlich dann die ersten schwarzen Wrestler, die dann wirklich noch zuvor Sklaven gewesen sind und die sich dann im Wrestling versucht haben. Und da gibt's einen Namen, wenn man so ein bisschen nachschaut, Vero Small, der sich selbst damals als Black Sam bezeichnet hat. Also das war sein Gimmickname. Und der hat eigentlich einen ganz guten Namen sich geschaffen und war auch jemand, der tatsächlich Zuschauer gezogen hat als schwarzer Athlet in dieser weißen Unterhaltungsform. Das hat dann auch nicht allzu lang gehalten, weil er dann eben, also er war wirklich ein Draw, hat überall in den USA gekämpft, hat da auch wichtige Titel gehalten. Wir sprechen jetzt zum Zeitrahmen so 1870, 1880 um den Dreh. Und da gab es aber dann auch die Auseinandersetzung mit jemandem namens Billy McCallum. Und ja, die beiden haben sich nicht so gut verstanden. Das endete dann darin, dass McCallum den guten Vero Small nach dem Kampf in der Umkleide erschossen hat. Also in dessen Privaträumen quasi. Und ohnehin auch schon damals natürlich war jemand wie Vero Small jemand, der ohnehin schon immer wieder Beleidigungen über sich ergehen lassen musste, ne, und Morddrohungen und ich weiß nicht was noch alles. Und da geht's eben auch weiter. Und wenn man da so ein bisschen später in die Zeit schaut, wer da so ins Gedächtnis kommt, was so die großen Namen angeht von den schwarzen Wrestlern, farbigen Wrestlern, das ist eh so eine vielleicht schwierige Frage. Also ich denke natürlich da erstmal an so Namen wie Booker T vielleicht. Chris, wer fällt dir da ein, wenn du so an farbige Wrestler denkst? Ganz, ganz früher?
Kamala habt natürlich. Ron Simmons als erster schwarzer World Champion fällt mir ein. Und ne? Dann aus der Phase wird schon schwer. Also dann hat man natürlich ein Virgil noch.
Ja.
Und Coco Beware, den hätte ich jetzt vergessen. Hier Ahmed Johnson.
Ja. Das war schon ein bisschen später, aber ja.
Ja, ja. Und sonst, schwierig. The Rock's Vater.
Genau. Peter Malvier und Rocky Johnson.
Rocky Johnson, danke. Genau. Ich bin nicht auf Johnson gekommen. Ich bin ein bisschen matschig im Kopf heute Abend.
Dwayne The Rock Johnson.
Ja, weiß ich doch.
Aber es gab doch noch einen, ach Mist, das habe ich damals gesehen bei der Doku von Bret Hart, als er da über...
Ich dachte schon, du kommst jetzt mit OJ.
Nee, über Leitermatches sprach. Da gab es nämlich vor deren Match, halt damals schon ein Leitermatch, wo auch ein Dunkelhäutiger dabei war, der sehr beliebt war, aber ich weiß nicht mehr den Namen.
Ach ja, der Junkyard Dog.
Genau.
Ja. Genau. Ja. Natürlich.
Genau, den gab es auch. Und wer da auch noch in den Namen kommt, in den Kopf kommt, auch wenn ich persönlich den nie irgendwie zu deren seinen Hochzeiten irgendwie wrestlen sehen, Bobo Brasil ist auch jemand, der quer über die USA verteilt große Erfolge gefeiert hat. Und der wäre.
Aber weißt du was?
Ja.
Das ist ein Name, den habe ich zwar schon ein paar Mal gelesen, aber ich habe nie irgendwas von diesem Menschen gesehen. Ich könnte dir kein einziges Match nennen oder sowas.
Also ich kann jetzt zumindest mal ein Match ansprechen hier an der Stelle, weil er ist ja tatsächlich ein ehemaliger NWA Heavyweight Champion gewesen. Er hat 1962 Buddy Rogers besiegt. Und das Problem war aber, dass es bei der NWA damals ja Backstage-Politics gegeben hat, die sich dagegen gewehrt haben, dass man Bobo Brasil als wirklich Champion anerkennt. Und es hat lange Jahre gedauert, bis man diesen Titelwechsel überhaupt irgendwie in die Geschichtsbücher eingetragen hat. Und hier nochmal ein kleiner Rückgriff irgendwie in die Geschichte. 1962 habe ich gerade gesagt. Da muss man dazu sagen, da gab es in den USA auch noch Rassentrennung. Die ist ja erst 1964 durch den Civil Rights Act unter Präsident Johnson wieder aufgehoben worden. Also das geht da irgendwie Politik und Wrestling schon sehr stark ineinander über und lässt sich nicht so ganz voneinander trennen, zeigt aber auch eben, wie damals so die, ich sag's jetzt mal, Gemütslage auch in der Wrestling-Szene gewesen ist. Offiziell ist dann quasi Ron Simmons eigentlich der Nächste, der da in einem ins Gedächtnis kommt, der damals den Titel von Big Van Vader gewonnen hat. Also
das war 92, ne? Aber es war dann ungefähr 30 Jahre nach Bobo Brasil, wenn du das jetzt so erzählst. Genau. Und das ist schon heftig, ja. wenn du denkst, dass da keine Promotion mal irgendwie sich getraut hat, einen schwarzen Athleten zu pushen und zum World Title zu führen.
Ja, vor allem ganz im Gegenteil eigentlich, weil wenn man sich dann die Zeit anschaut, diese 30 Jahre und gerade dann so die, ich sag mal jetzt die Zeit der 80er und Anfang der 90er, wo wir dann auch zum Teil zumindest hier groß geworden sind, da war ja wirklich noch es so, dass sehr oft mit sehr viel Rassismus sowohl Charakterdarstellung betrieben worden ist, als auch kommentiert worden ist teilweise. Also ich weiß, um mal weg von den farbigen Wrestlern zu kommen, ich weiß beispielsweise, dass mich immer früher tierisch gestört hat, dass Jesse the Body Ventura Tito Santana immer als Chico bezeichnet hat. Das habe ich damals als, weiß ich nicht, 8-, 9-, 10-Jähriger schon als super beleidigend empfunden, weil das natürlich auch ein rassistisches Klischee ist. Und da gibt es ja diverse Anspielungen da drauf. Oder David, wir haben ja auch, wenn wir jetzt zu WrestleMania 6 denken, gehen irgendwie da, ein Roddy Piper, der hier geblackfaced in seinem Match gegen Bad News Brown angetreten ist.
Ja, ich gebe dazu erstmal eine kurze Nachfrage, was ist an Chico so schlimm?
Weil in Chico Spanien ist ein beleidigender Ausdruck für einen Mexikaner.
Weil ich kenne es halt in Spanien, da sage ich das halt zu Fremden, oder Fremden sagen das zu mir, das ist da halt gang und gäbe, das ist halt einfach so jung.
In Mexiko ist das eher sowas wie, mach das mal, Kleiner.
Ah, okay. Oh ja, nee, das wusste ich halt nicht, deswegen die Nachfrage.
Das ist so ein bisschen, als würdest du zu einem schwarzen Boy sagen.
Genau.
Alles klar. Nee, das wusste ich halt nicht. Ich kenn's halt nur aus Spanien, das ist halt ein bisschen chilliger. Ja, was Roddy Piper angeht mit Blackfacing, soll ich halt ganz ehrlich sein, da gehe ich auch jetzt gleich bei Virgil drauf ein, ich habe das halt damals als Kind nicht als rassistisch angesehen, sondern eher so, als wenn derjenige, weil sein Gegner hatte halt schwarze Hose, war halt dunkler, dass der halt den Kirre machen wollte. Nachhinein mega rassistisch. Ich habe es damals halt nicht als schlimm gesehen. Bei Virgil ist genau dasselbe. Ich glaube, das hat auch was mit der, einfach mit der Zeit vielleicht zu tun. Oder weil ich halt als Kind einfach, ich habe als Kind, gebe ich halt ehrlich zu, nicht die Hautfarbe bei den Wrestlern gesehen, sondern du hättest halt einfach jeden Jobber an die Seite von Ted DiBiase stellen können. Und hätte halt für mich gleich funktioniert. Jetzt deute ich dann rein, oh, warte mal, das ist halt schon der Butler oder halt
Sklave.
Anlehnung als Sklaverei, das ist halt einfach nicht gut. Das ist halt total scheiße, aber ich gebe halt zu, damals als Kiddy, ich habe das einfach nur gesehen von, ja, das ist halt einfach ein schwächerer Wrestler, der versucht da mitzuhelfen. Also ich habe das, ich hoffe, ihr wisst, was ich versuche zu erklären.
Ja, absolut, absolut. Du nimmst das als Kind, nimmst das nicht so wahr, gerade weil ja auch du nicht mit diesen Beleidigungen und Stereotypen konfrontiert bist, ganz einfach. Also
bei Kamala hingegen hat mir das zum Beispiel gestört.
Das habe ich nicht verstanden damals. Ja, gut, ich bin auch, glaube ich, noch ein paar Jahre jünger als du, jetzt ohne einen Alterswitz machen zu wollen. Aber das war für mich so, oh, der ist aber gefährlich, so, ne?
Ja, genau, aber bei mir wäre das ein bisschen aber, so, er wurde halt ein bisschen als dumm dargestellt. Das hat mir nicht gefallen, weil ich immer sagte vorhin so, boah, der ist doch so ein Monster. So die Eingeborenen, also Eingeborenen kennst du halt aus Filmen, weißt du, aus Dschungel, die sind doch gar nicht dumm, warum wird denn der jetzt so dargestellt? Das hat mich als Kind gestört, aber ansonsten, ja, es ist, glaube ich, als Kind gerade, oder es ist immer auch entscheidend, wie alt du bist, wenn du das guckst, wie du das halt wahrnimmst. Wenn du halt wirklich eh nicht die Hautfarbe siehst, kann es halt auch sein, dass du ein Problem gar nicht erkennst, was vorhanden ist.
Ja, ich glaube, es hängt eben auch was davon ab, wie du, also klar, ne, deine Sozialisierung hängt da zum einen damit zusammen, es hängt natürlich auch da von deiner Erziehung ganz eindeutig ab und auch von deinem Wissen. Also mir war zum Beispiel die Sklaverei war mir auch schon zu jüngeren Jahren irgendwie da ein Begriff und ich habe bei Ted DiBiase und Virgil diesen Zusammenhang sehr, sehr schnell erkannt, was bei mir auch dazu geführt hat, dass natürlich ein Ted DiBiase als böser, ne, Boss, Schrägstrich, was auch immer, ne, dass er da eben ja, super gut als Heel auch einfach für mich funktioniert hat. Und dass ich sofort auf Seiten von Virgil gewesen bin. So war das ja damals einfach. Chris, ich glaube, du wolltest gerade auch noch was sagen.
Ich glaube, bei uns war es auch so der Fall. Wir haben das anders gesehen. Wir hatten halt auch ich meine, David sagte das ja gerade, man hat nicht groß auf die Hautfarbe geachtet, aber ich glaube, das ging auch darum, bei uns, wir hatten ja, auch unsere großen Idole, ja. Und wer war groß im Wrestling, als wir angefangen haben zu gucken? Das waren halt alles Weiße. Und ich glaube, da muss man sich auch mal versuchen, reinzuversetzen, wenn dann schwarze Kinder das gucken und die vielleicht auch wirklich schon mit Rassismus zu tun hatten an der Schule oder sonst wo.
Oder über ihre Eltern und, zum Beispiel auch.
Genau, oder über das. Und du hast da wirklich nur wandelnde Rassenklischees rumlaufen, die sich von weißen Männern wirklich erdacht wurden, die auf ganz, ganz böswillige Sachen anspielen. Ich glaube, das ist unfassbar schwer, da irgendwie das in den Kopf zu bekommen, das zu verstehen und da dann auch irgendwie sich identifizieren zu können. Denn das geht ja nicht.
Auf jeden Fall.
In dem Sinne. Da merkt man einmal, wenn man darüber nachdenkt, wie privilegiert man eigentlich selbst als Wrestling-Fan dann in der Hinsicht ist.
Ja, klar. Wrestling war zu der Zeit, wo wir mit Wrestling groß geworden sind, war ein Produkt für Weiße im Endeffekt. Die Helden wurden für die Weißen gemacht eigentlich.
Und was ich noch sagen wollte, das ist ja, ich glaube, du kannst natürlich auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt und sich vielleicht auch schämt dafür, dass man irgendeinen Charakter, dass man das nicht erkannt hat oder was auch immer. Aber ich glaube, wenn wir das als Steppkin geguckt haben, da kannst du uns keinen großen Vorwurf machen, dass wir da den Rassismus nicht gesehen haben. Aber Aber man muss sich halt mal überlegen, da sitzen halt erwachsene Leute im Publikum und feiern das ab, da so komplett unreflektiert. Ja, andere Zeit und alles. Aber das musst du doch da auch gesehen haben. Also ein Virgil wirklich als Leibeigener von Ted DiBiase oder sowas. Oder Akeem the African Dream oder so. Da musst du doch eigentlich irgendwie anders reflektieren.
Auch schöne Geschichte übrigens, sowohl bei Akeem und Virgil. Das sind ja beides, Schüsse in Richtung Dusty Rhodes damals gewesen, ne? Virgil ja ohnehin, weil Dusty Rhodes heißt ja im bürgerlichen Namen Virgil, das heißt, das ist einmal das eine. Und bei Akeem hat man ja Teile von den Bewegungen und von der Art und Weise, ja, wie er tanzt und so, das hat man ja quasi dann auf den One-Man-Gang umgemünzt irgendwo. Und Dusty Rhodes ist damals in einem Umfeld groß geworden, wo eben viele farbige um ihn herum gewesen sind. Und dadurch hat er natürlich auch so die Sprechweise teilweise aufgenommen, gerade in Südstaaten, da eben einen stärkeren Dialekt und diesen Rhythmus. Den hat er da übernommen und hat den dann eben auch in seinen Wrestling-Charakter gepackt. Und Vince McMahon hat dann versucht, in dieser Form von diesen Charakteren Spitzen in Richtung Dusty Rhodes abzufeuern. Nur so als kleiner Seitenhieb hier an der Stelle. Wir haben gerade Roddy Piper angesprochen. Roddy Piper war ja auch eine ganze Zeit lang, wir kennen den großteils als Babyface natürlich. WrestleMania 8 ist so eine Geschichte, die bei uns ja natürlich da allen im Kopf rumschwirrt. Match gegen Bret Hart, IC-Title gewinnt gegen den Mountie. Wir haben gerade das Match gegen One-Man-Gang angesprochen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Roddy Piper auch ein sehr, sehr guter Heel, wenn nicht sogar lange Zeit der beste Heel im Geschäft gewesen ist. Und da gibt's eben auch Geschichten von ihm, wie er mit ja rassistischen Vorurteilen gearbeitet hat, um das Publikum gegen sich aufzubringen. Da gab's dann beispielsweise in Kalifornien, wo man ja eine große Latino-Community hat, gab's dann immer wieder die Momente, wo er dann beispielsweise mit einem Dudelsack rausgekommen ist und hat da angekündigt so, ja, ich werde jetzt die Nationalhymne Mexikos hier auf diesem Dudelsack spielen. Und dann hat er La Cucaracha gesungen. Nur so als ein Beispiel. Oder wir kennen auch die Geschichte mit Jimmy Snuka, wo er dann eben auch sehr auf Klischees rumgeritten hat.
Ist ja eine ikonische Szene mit der Kokosnuss.
Genau, aber im Endeffekt sind das eben auch Stereotype, Klischees, mit denen hier eben gearbeitet wird. Auch
wobei, ich glaube, wir müssen doch unterscheiden zwischen, es gibt Stereotypen und es gibt rassistische Gimmicks. Ich finde, das ist schon so ein Drahtseilakt, aber schon ein kleiner Unterschied, weil bei stereotypisch ist halt eher so ein Style für mich oder sowas, was halt repräsentiert. Und rassistisch ist halt eine Reduzierung auf etwas aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft. Hast du auch zum Beispiel bei den ganzen asiatischen Wrestlern in der Zeit gehabt, das waren ja alle mit demselben Gimmick eigentlich. Genau. Also das ist halt für mich schon ein Unterschied, weil stereotypisch ist im Wrestling eigentlich schon wichtig. Und das hast du auch in Filmen. Du hast halt einfach, jeder hat Stereotypen im Film, warum halt beim Actionfilm muss der Held, der muss halt muskelbepackt sein und groß, oder halt in Liebesfilmen kann halt nicht jetzt der dicke Schwabbeltyp die Frau kriegen. Ist halt einfach nicht passend zu dem Stereotyp, den du im Kopf hast, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Stereotypen und rassistischen Gimmicks.
Das stimmt, wobei gerne auch stereotype Gimmicks eben auch sehr schnell rassistisch sein können, aber nicht unbedingt umgekehrt, so würde ich es vielleicht dann einfach mal zusammenfassen.
Ja, und es ist halt auch immer so ein Unterschied, benutzt du irgendwelche Vorurteile, um was zu worken, wo dann halt auch in der Storyline quasi reflektiert wird, was da passiert, oder ist es einfach nur Mittel zum Zweck? Mhm. Das muss man halt auch dazu sagen. Also,
ja, diese Reduzierung halt. Ob das halt deswegen, ich muss halt sagen, damals als Kind, bei manchen Gimmicks ist mir das halt richtig ins Auge gefallen, da hat es mich halt auch gestört, beispielsweise bei russischen Gimmicks oder halt bei WrestleMania 6 zum Beispiel. Ich war tierisch sauer als Kind, obwohl halt meine Favorites gewonnen haben, aber die haben halt die Hymne unterbrochen. Da war ich tierisch sauer, weil das ist respektlos. Oder halt gerade bei sowas wie die Irak-Storyline mit Sergeant Slaughter und so, das ist so in your face oder Yokozuna, das ist dann etwas, was halt komplett Reduzierung ist, und bei manchen Gimmicks habe ich als Kind halt nicht gemerkt, weil es halt einfach nicht so genannt wurde und ich dadurch das halt, weil ich nicht dran gedacht habe oder weil ich das halt nicht gesehen habe, ist mir das gar nicht bewusst gewesen.
Was ich damals schon ganz, ganz furchtbar fand, war, als man Tony Atlas als Zaba Simba verkauft hat.
Ja.
Ne? Also,
oh, das gab's ja auch mal, ja.
Genau, der ja wirklich ein absoluter Held gewesen ist irgendwo, auch im Tag-Team hier mit dem Vater von The Rock unterwegs gewesen ist, mit Rocky Johnson unterwegs gewesen ist. Und auch wenn Tony Atlas bis heute sagt, dass dieser Charakter dafür gesorgt hätte, dass er nicht auf der Straße gelandet ist, muss man eben trotzdem sagen, dass ich das einen unglaublich krassen Schnitt gefunden habe. Genauso auch, was ich jetzt gar nicht wusste, wisst ihr, mit welchem Gimmick ursprünglich Harlem Heat, also Booker T und Stevie Ray, bei der WCW debütieren sollte? Kennt ihr die Geschichte?
Oh, ich habe da vor einer Zeit mal was gelesen.
Also erstmal, war ja noch geplant, dass Colonel Robert Parker, ne, wer den noch kennt, so ein typischer Südstaaten, ich nenne es jetzt mal Baumwollplantagenbesitzer mit weißem Anzug, Zigarre, also wirklich aus dem tiefsten Süden, fast schon, als wenn sie aus einem Mark Twain-Comic kommen würden. Der sollte der Manager sein. Und Harlem Heat haben, bevor sie bei der WCW gewesen sind, haben sie erstmal als Ebony Experience gewrestelt, was ich auch schon schwierig finde, weil das gleichzeitig natürlich auch die Hautfarbe irgendwie in das Gimmick reinsteckt. Das finde ich auch sehr merkwürdig. Und naja, auf jeden Fall.
Ja, aber da musst du natürlich auch so sehen. Das ist eine Zeit, wo es nicht viele schwarze Wrestler gab. Und es wurde ihnen vorgelebt quasi, du hast nur eine Chance, Spotlight zu kriegen, wenn du eben deine Hautfarbe zum Gimmick machst. Dass irgendeiner von den Offiziellen, Michael Hayes war es, glaube ich, der das mal gesagt hat, schwarze Wrestler brauchen kein Gimmick, genau, denn ihr Gimmick ist ihre Hautfarbe. Ja. Und das ist halt eine ultra harte Aussage, aber da siehst du, wie es da zuging. Und da kannst du dann auch verstehen, dass halt dann eben Booker und Stevie Ray sich Harlem Heat genannt haben.
Moment.
Oder Ebony Experience.
Aber Ebony Experience war eben vorher. Harlem Heat war dann das, was bei der WCW debütiert ist. Dazwischen gab es aber ganz wenige House-Show-Matches, wo die beiden als also die Storyline dahinter wäre gewesen, dass Colonel Robert Parker die beiden bei einem Kartenspiel gewonnen hat. Und deren Gimmick besteht daraus, dass sie in Overalls und mit Fußfesseln zum Ring gekommen sind.
Wow.
Und dann eben erst quasi entlassen worden sind. Also die Geschichte, ich habe das auch vorher nicht gewusst. Ich habe schöne Grüße an den Ander David, der hat mir das Buch The Squared Circle, Life, Death and Professional Wrestling geschenkt. Da steht das unter anderem drin. Das finde ich eine unfassbare Art und Weise. Und wir sprechen ja vom Jahr 92, um den Dreh. Und das auch nach Ron Simmons und so weiter und so fort. Also, das finde ich schon.
Wobei heftig, man da noch sagen muss, wenn du halt sagst, zum Beispiel 92, ja, die meisten Offiziellen da waren halt da schon ein bisschen älter. Dann kannst du da zurückrechnen, aus welcher Generation die kamen.
Das ist,
ist halt ein Mitgrund also für mich einfach.
Ja, aber das Publikum war ja nicht unbedingt so alt. Und ganz ehrlich, klingt furchtbar schlimm, aber 92er Wrestling-Publikum hätte darauf reagiert. Und zwar nicht mit so einem Missfallen, wie wir es uns wünschen würden jetzt.
Moment, du hast aber selbst heutzutage noch, okay, nicht heutzutage, sondern vor 5-6 Jahren, hast du selbst da noch das in Amerika, die alle auf We the People abgingen. Während der dann seine Rede hält, dass halt die Mexikaner rüberkommen, alle, ja!
Ja, das ist etwas, ich glaube, was man ansprechen muss. Inwiefern ist das im Wrestling verankert? Ist es das Wrestling? Ist es vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem aus den USA, was weitergetragen wird, auch eben weil das Wrestling ist für uns westlichen Länder halt eng mit der amerikanischen Gesellschaft verwurzelt. Was ist da genau der Punkt, dass im Wrestling eben rassistische Gimmicks ziehen? Darüber sollte man, glaube ich, mal reden. Denn wie gesagt, das hat sich ja überall reingezogen, dass auch bei uns dann ein Franzose ist, der Heel,
genau,
weil er Franzose ist.
Ich muss auch dazu sagen, ich kenne das noch, als Ilja Dragunov damals debütiert ist, ist er noch mit Sowjetflagge aufgetreten und mit seiner Managerin damals, Svetlana Kalashnikova. Da ist er auch zum Großteil deswegen ausgebuht worden, weil er eben einfach ein Russe gewesen ist. Und es war, und er nur Russisch gesprochen hat. Und das ist ja auch so eine ganz typische Geschichte. Was machen dann Heels, um ihre, um die Zuschauer zu beleidigen? Sie sprechen auf einer fremden Sprache. Und wenn man einen Menschen nicht versteht, dann muss das automatisch jemand sein, der mich beleidigt. Und der muss böse sein.
Das mache ich ist auch gerne bei. Ist es diese unterbewusste Angst vorm Fremden, die, mit der nur gespielt wird? Oder Vorurteile? Oder ganz einfach, dass Rassismus in jedem, zu irgendeinem Teil drinsteckt?
Ja, letzteres.
Das ist,
ich sag mal so, halt jeder hat Schublade. Schwierig. Also egal wie offen du bist, jeder hat halt eine Schublade. Ist halt nur wichtig, ob das halt das ist, das, wo du halt jemand schon reinsteckst und abschließt. Oder halt einfach, wo du kurz dran denkst, aber ist es eigentlich nicht irrelevant für dich. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied bei rassistischen Gimmicks, wieso du drauf reagierst. Also ich finde schon, das ist für mich halt ein massiver Unterschied, wenn du halt das Gefühl hast, da ist halt jemand, der das Gimmick total ernst nimmt und das halt wirklich würdig nimmt und das abfeiert, oder ob halt jemand quasi, das habe ich halt zum Beispiel gern, jemanden ausbuht, weil du halt weißt, er ist der Heel und er möchte, dass er ausgebuht werden, das ist halt jetzt Teil der Show, also mach mit für ihn. Mhm. Das ist für mich schon ein Unterschied. Und zum Beispiel bei den We the People hatte ich in Amerika, je nachdem, wo die waren, ein Riesenproblem, weil da die Reaktion anders rüberkam. Also du hattest manchmal bei einer smarkigen Crowd, keine Ahnung, wenn du in New York bist, dann kam dieses We the People eher so, ja komm, wir feiern das mal ab, ist ja halt Gimmick, na. Und in manchen Regionen hattest du halt das Gefühl, okay, ey, das, was du sagst, das ist genau das, was wir auch denken. Und das war dann ernster. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, gut, das war die Zeit um die Tea Party Bewegung. Da ging's ja schon ordentlich rund, ja. Politisch. Das war ja quasi, dass der Grundstein gelegt wurde für, dass sowas wie Trump möglich ist.
Es ist auf jeden Fall ein Unterschied auch zwischen Europa und Amerika. Also es ist für mich ein massiver Unterschied, gerade halt bei diesen stereotypischen Klischees oder Gimmicks, die du halt machst. Das ist halt, da halt bei mir, Europa ist für mich eher der Bereich, der das oft eher als Stereotyp ansieht. Und in Amerika ist oft das halt wirklich die Rasse. Zum Beispiel, dass halt Rusev ausgebuht wurde, wegen hier, Russe, da war ja auch teilweise richtig Hass in der Halle auf ihn. Und das ist dann halt für mich so, oh, gefährlich. Aber wo du genau weißt, okay, der kam in der Hausshow nach hier. Und hier war das halt einfach, ey, Leute, das ist ein Bulgare, der hat halt ein beschissenes Gimmick. Das ist halt nicht pauschal bei allen, aber es ist so mein Gefühl, dass es halt schon einen Unterschied gibt zwischen Amerika, wo, glaube ich, Rassismus, glaube ich, noch mal ein bisschen anders ausgelebt wird als hier in großen Teilen.
Ich glaube, das musst du einfach da differenzieren. In den USA hast du es halt, bis in die 60er Jahre rein hast du halt wirklich ganz, ganz große Probleme gehabt. Das hat, ich meine, du hast bis heute.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das Thema ist eigentlich aktueller denn
je. Werden schwarze Menschen diskriminiert. Black Lives Matter kommt ja nicht von ungefähr. Aber wenn man sich halt mal anguckt, halt wirklich, dass es eine Rassentrennung noch gab bis in den 60er Jahren. Ja. Das ist halt eine ganz harte Nummer. Das haben wir hier zwar nicht, aber wir haben ganz anderen Rassismus und Vorurteile noch. Und deshalb funktioniert es auch in Europa. Ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass es die Amis uns im Wrestling vorleben und wir das Wrestling hier übernehmen, sondern eben, dass viele Leute doch bereit sind, das irgendwie einfach anzunehmen. Das ist der Russe und der wird dann ausgebuht. Und da muss erstmal was kommen, dass ich den als Menschen, als Face, als was auch immer wahrnehme. Das Erste, was zählt, ist, er ist Russe und deshalb buh ich.
Wo ich das zum Beispiel sehr, sehr krass gemerkt habe, wie unterschiedlich das ist bei der Wahrnehmung, war jetzt bei Kofi Kingston, bei Kofi Mania. Ich gebe es zu, ich weiß, das klingt jetzt total naiv und glaubt ihr mir eh nicht. Ich habe in dem Moment, wo das halt aufkam, kein bisschen gescheckt, dass das eigentlich darum geht, von, ey, hör mal, da kann jetzt gerade ein Schwarzer den Titel kriegen. So, ich dachte die ganze Zeit so, ey, da ist ein Wrestler, der ist so viele Jahre dabei und endlich kriegt er halt die Chance, weil ich will den ja eh schon höher sehen, weil ich fand die Fehde damals gegen Orton so cool. Ich glaube, da ist einfach viel mehr drin. Und erst im Laufe der Story, wenn du halt mitbekommen hast, was auf Social Media abging, hab ich halt als Deutscher erst realisiert, von wegen so, ey, da geht's um was ganz anderes noch viel mehr. Und das ist so ein Beispiel dafür, was halt ich meine mit Wahrnehmung. Das ist halt sehr, sehr schwierig ist, das glaube ich auch komplett zu nachzuvollziehen, was halt in Amerika anders ist und hier. Und in Amerika ist das, glaube ich, gerade halt durch halt demografische Entwicklung, wie das halt da alles verteilt ist, das ist halt viel bedeutsamer und ich glaube, das ist auch einfach sehr viel schmerzvoller dann, wenn solche Gimmicks dann auftreten und das dann Millionen vom Fernseher sehen, die halt eh schon Rassismus im Alltag erleben. Und die sehen dann das und denken nur so, wow, wir können doch mehr als das.
Genau. Und es gibt ja immer wieder anstößige Storylines, es gibt immer wieder anstößige Gimmicks. Crime Time ist beispielsweise was, was immer sehr hart an der Grenze meandert ist. Wo die beiden als Publikumslieblinge dargestellt worden sind, aber es war schon auch ein Klischee, was hier.
Darf ich dabei was fragen?
Absolut, aber bei Crime Time kann man fast noch in die Richtung gehen, dass es vielleicht auch einfach eine Parodie war.
Ja, wenn man nett ist, dann kann man das sagen.
Wenn man nett ist.
Da wollte ich nämlich gerade nachfragen. War das für euch halt rassistisch? Weil es ging halt für mich da nicht um die Hautfarbe, sondern es war halt einfach komplett.
Was?
Nee, ging bei mir einfach nicht. Das war einfach bei mir halt ein Stereotyp, wo es halt so übertrieben da war, dass es halt für mich halt wie eine Satire war.
Nee, das war schon hart, wie gesagt, für mich war es hart an der Grenze, dass das sehr, sehr, sehr rassistisch gewesen ist. Genauso wie auch The New Day zu Beginn mit ihrem Gospel-Gedönse. Das war auch was, wo ich von vornherein gesagt habe, oh, schwieriges, ganz, ganz dünnes Eis, auf was ihr euch da gerade begebt. Und Crime Time, die haben, das ging für mich noch. Und da muss man ja sagen, das waren ja zwei talentierte Leute, die beide Charisma gehabt haben irgendwo. Die haben das Beste daraus gemacht. Aber das Gimmick hätte sehr, sehr schnell in die eine oder andere Richtung ausschlagen können, sagen wir es mal so.
Wo du gerade New Day auch angesprochen hast, ich glaube, wir müssen auch Kofi Kingston im Einzelnen mal ansprechen, als er debütiert ist.
Das stimmt.
Ja, dann so, ah ja, wir haben hier einen super agilen Wrestler, der hat so lustige Dreads, der ist schwarz, aus Jamaika, der verbreitet gute Laune. Machen wir ein paar Karibik-Beats darunter, wenn er rauskommt.
Und er muss vor allem auch noch mit jamaikanischem Akzent sprechen.
Ja, genau das. Und damals schon, als der rauskam, das war bei irgendeinem Pay-Per-View, glaube ich, wo der da das Match gegen Jericho hatte. Da hatte den Kumpel zum ersten Mal gesehen. Und der guckte nur drauf und meinte so, worum wollen wir wetten, dass der nicht wirklich Jamaikaner ist, dass es halt einfach so ein Vince McMahon-Gimmick ist. Ja, und da habe ich auch erstmal so drüber nachgedacht, so Moment, ja, der ist bestimmt wirklich kein Jamaikaner. Das ist so ein scheiß Gimmick eigentlich. Ja. Das habe ich erst gar nicht so wahrgenommen.
Ja, vor allen Dingen, es war halt nur eine Reduzierung. Es war halt, das Gimmick bestand ja nur der Herkunft, das war's. Sonst steckt ja nichts dahinter. Das ist halt das, was ich meine. Meine Frage, was ist denn umgekehrt bei sowas wie Finlay? Ist das für euch dann auch zählt als rassistisches Gimmick? Weil er kam halt als typischer Ire raus, der halt prügelt und.
Aber halt Finlay ist nicht allein auf die Nationalität ausgerichtet. Da hast du irische Klischees drin in dem Gimmick, aber er ist ja noch ein Charakter dabei, wie er sich verhält. Verstehst du, was ich meine? Er ist
ja nicht einfach kam halt böse, mit irischer irisch Musik ist. Raus. Es wurde halt in Kommentatoren wurde es halt immer gesagt, ja, die irische Schläger und er haut sie anschließend in Papp einen rein. Weil er halt irisch ist.
Ja, aber das war doch nicht alleine das Gimmick. Es gab doch auch eine Charakterzeichnung bei ihm.
Ja.
Wie er sich in den Hofstaat von King Booker eingewrestelt hat. Der Veteran, der Ringfuchs.
Und der sich auch aus Irland quasi in die USA vorgearbeitet hat.
Genau, dann hinterher.
Ja, aber ist halt auch der
Fighting Sohn Irishman. Hornswoggle, um den er sich sorgt.
Ja, er ist halt der Belfast Brawler, der Fighting Irishman.
Das macht man ja ohne
Indianer. Ja, aber ich meine, findet ihr das dann nicht?
Aber ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass es gleichzeitig rassistisch ist, weil man die Herkunft in einem Gimmick verpackt, sondern es geht darum, dass du die ja auch in ihrer Art und Weise negativ konnotierst und damit eben nicht nur zu Abziehbildern machst, sondern dass du daraus auch wirklich negative Energie ziehst.
Ja, dann musst du halt auch sagen, ja, Becky Lynch, The Irish Lass.
Swiss Cyborg.
Der Spitzname.
Ja, wäre auch bei mir gewesen. Ja. Das wäre mal das Nächste gewesen.
Nee, also das finde ich tatsächlich da nicht so schlimm, weil es da letztlich eher sowas geht, wo es eigentlich nur um die Spitznamen geht, wo aber der Charakter noch ein bisschen mehr ist. Wenn man zum Beispiel sowas hat wie Berlin damals, das fand ich auch problematisch.
Ich wollte gerade sagen, bei den Spitznamen gibt es ja auch gewisse Worte, auf die man achten kann. Also ich glaube, wenn einer dann, was weiß ich, The German Bomber heißt oder sowas, das wäre dann auch wieder was anderes.
Ja, aber es ist schwierig. Es ist schwierig und man muss sich da vielleicht auch mal wirklich an die eigene Nase fassen und auch hier und da mal drüber nachdenken, was denn da einem hier präsentiert wird. Also beispielsweise, was ich damals gar nicht als so schlimm erachtet habe, war ganz oft vieles, was man mit den Latinos gemacht hat. Also klar, P. Piñata on a Pole Match geschenkt. Aber ich fand damals die Maxi Cools sprichwörtlich cool. Muss ich mal zu meiner Schande gestehen. Und ich fand die unterhaltsam. Und ich habe
Latino
das,
Heat?
Latino Heat ist auch.
Weil das war ja komplett Klischee.
Ja, aber es war eben auch ein Eddie Guerrero bringt natürlich da eine längere Geschichte irgendwo mit. Aber natürlich hat man da auch mit den Klischees gespielt. Aber man hat eben da auch versucht, es war ja auf eine sympathische Art und Weise mit den Klischees gespielt. Und ich glaube, da ist dann auch wiederum der Unterschied. Und man hat ja auch gemerkt, dass ein Eddie Guerrero daran, dass der darin aufgeht irgendwo. Das ist auch so ein Unterschied für mich.
Du kannst halt, es ist halt immer ein Unterschied, wie du mit Klischees spielst. Ne? Du kannst halt normale Anspielungen machen, die ein gewisser Charakter hat. Denn Wrestling ist ja in dem Sinne, gerade wenn du in Richtung Gimmick gehst, ist es eine alberne Angelegenheit, wo alles irgendwo reduziert und zugespitzt wird und sowas. Ich glaube, Latino Heat kannst du machen, aber es wäre jetzt was anderes, als wenn du, keine Ahnung, sagst, oh, das ist ein jüdischer Wrestler, der kommt mit so einem Geldsäckchen raus oder sowas. Das ist halt hardcore antisemitisch.
Schöne Grüße an Scotty Goldman an der Stelle übrigens.
Ja, das ist halt auch, ne?
Ja, eben.
What the fuck? Das habe ich damals, ich habe schon mal eine lange Leitung, ja? Aber das habe ich sogar direkt gecheckt.
Ja, also das ist nur so eine. Aber ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach da. Wo fängt der Stereotyp an und wo hört
Moment,
Rassismus auf?
Wo wir gerade da sind, dann müssen wir auch unbedingt Mohammed Hassan ansprechen.
Ja, gut.
Das war für mich damals irgendwie so, WWE dachte sich so, ja, die schwarzen Athleten sind schon akzeptiert. Hier, die Muslime, das ist jetzt so das neue Ziel. Klar. Da können wir dann hardcore rassistisch einfach Sachen raushauen.
Nach 9/11 also, war das ja auch absolut logisch. Ich meine, auch da, wir kommen alle aus der Computerspielindustrie. Schau dir mal an, wer damals in Videospielen die Bösewichte waren. Ne? Ganz, ganz, ganz oft. Und
natürlich. Ich habe auch schon mal auf irgendeinem Event habe ich mal mit einem Russen gesprochen, der mir halt auch erzählte, wie dass man mittlerweile wirklich wütend ist auch in Russland, wenn man wieder für ein Spiel oder einen Film als Bösewicht herhalten muss. So.
Ja.
Weil man es einfach so leid ist, man hat mittlerweile, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, hat man selbst sich einen Teil von dieser ganzen Popkultur greifen können und dann stellt man fest halt, man ist überall der Bösewicht. Ja. Und hat nur schlimme Sachen im Kopf und sowas.
Genau. Das ist
und das sorgt nicht dafür, dass dass Nationen zusammenwachsen, dass ein besseres Klima auf der Welt herrscht.
Ja,
sorgt nur für noch mehr Vorurteile.
Das auf jeden Fall. Und wir haben gerade Mohammed Hassan angesprochen, der ja übrigens noch nicht mal irgendwie im Entferntesten auch nur aus einem arabischen Land kommen würde. Das hat er auch damals nie gesagt. Und dann ist er wirklich Amerikaner, ne, aber mit arabischen Wurzeln. Ich glaube, pakistanische Wurzeln, wenn ich mich nicht komplett täusche. Aber ohnehin hat man ja auch in der älteren Vergangenheit ja sehr oft eben gerade auf diese Klischees gesetzt, um auch gerade neue Stars aufzubauen. Also der Sheik und der Iron Sheik beispielsweise. Ohne den Iron Sheik hätten wir vielleicht nie Hulkamania so in dieser Größenordnung gehabt, wenn Iron Sheik nicht auf dieser Welle, und er ist ja auch damals mit Flagge und allem drum und dran rausgekommen, wenn der nicht das Publikum so gegen sich gehabt hätte und dann eben ein Hulk Hogan, der als amerikanischer Held zur Popkultur-Ikone aufsteigen kann. Also da so tief ist es halt eben verankert. Und David hat gerade auch schon die Storyline mit dem Irakkrieg, Sergeant Slaughter und so weiter angesprochen. Also da geht's dann eben auch so weiter. Und wenn wir dann ins Jahr 2003 gucken, da muss ich einfach noch mal drauf zu sprechen kommen. Das hat nichts mit Terroristen zu tun. Aber wir müssen einfach ganz kurz über Triple H gegen Booker T um WrestleMania 19 herum sprechen.
Ganz kleinen Moment, bevor wir darauf eingehen, wo wir gerade bei muslimischen Wrestlern sind oder denen ein muslimischer Background angedichtet wird, dass das funktioniert, was auch immer. Wir müssen, glaube ich, über Ali einfach auch mal sprechen. Das war ja auch so ein Punkt, der ja auch sagt, also er wollte Wrestler sein, er wollte die Leute unterhalten. Er hat aber nur Jobs gekriegt, wenn er den bösen Muslim gespielt hat, den Terroristen.
Das stimmt.
Weil das gezogen hat. Und als Babyface wurde er nicht wirklich gebuckt. Und er hat sich dann irgendwann halt in den Kopf gesetzt, nein, ich möchte aber ein Vorbild für die Kids sein, auch gerade für muslimische Kids, die immer dieses Vorurteil an den Kopf geknallt kriegen, diesen Rassismus. Und damit ich denen zeigen kann, es kann auch ein Muslim ein Held sein oder ein großer Wrestler werden halt einfach.
Oder ein Hacker.
Wenn du es kleiner ausdrücken möchtest. Ja, oder so. Aber ich finde, der hat einen ganz bewundernswerten Weg beschritten.
Ja.
Also es gibt wenige Leute im aktuellen Roster, denen ich so gerne zuhöre, was sie für einen Weg gegangen sind und was sie für Ziele haben mit ihrem Gimmick und mit dem, was sie halt im Ring verkörpern, wie ein Ali. Das ist ein ganz reflektierter, cleverer Typ. Und der musste, glaube ich, einige Scheiße fressen. Einfach nur, weil er eine gewisse Hautfarbe hat und eine gewisse Religionszugehörigkeit. Und das ist echt hart.
Ja.
Wobei mittlerweile, es gibt zumindest auch jetzt Hoffnungsschimmer, beispielsweise bei Authors of Pain, wo das halt mal absolut mal nicht stereotypisch gemacht wurde, zum Glück.
Das stimmt. Ja, also es ist ja ohnehin so, dass das diese Stereotypen, Gimmicks mit rassistischem Unterbau, die haben ja auch nachgelassen, muss man ganz klar sagen.
Ja, ja, klar.
Also das ist längst nicht mehr so heftig wie noch vor 15, 20 Jahren. Das ist muss man ja auch mal hier
ganz außer klar bei mexikanischen Wrestlern. Also da finde ich das halt auffallend. Das ist
warum?
Halt, weil ich finde halt, mexikanische Wrestler haben sehr oft, dass sie halt gerne mexikanisch oder beziehungsweise in Spanisch halt eine Promo halten als Heel. Das hast du halt bei Alberto Del Rio genauso wie halt aktuell bei, wie heißt der?
Andrade.
Das ist so das Standard-Abziehbildchen oder man hat halt Lucha Libre und das war's. Das sind halt gerne die Gimmicks, die man halt einfach rausballert da.
Das stimmt. Also dass man Mexikaner gern einfach mit der Maske und mit dieser Persönlichkeit an sich in den Ring stellt und sich dann nicht viel mehr Mühe gibt. Nee, das ist dann eben das eine Problem.
Obwohl man bei Del Rio auch sagen muss, da wurde sich ja Mühe gegeben. Er ist ja vorher unter einer Maske in Mexiko angetreten und sie haben gesagt, wir geben dir hier ein anderes Gimmick, wo er auch anders arbeiten musste. Vor ein paar Minuten hattest du, glaube ich, angesprochen, Olaf, dass du die Mexikos cool fandest und dir gar nichts dabei gedacht hast. Ja. Ne? So ging es mir aber auch. Ich glaube, das liegt aber auch ganz einfach daran, dass wir hier in Deutschland nicht so viel von dieser hispanischen Kultur um uns herum haben und da eben auch sehen, welche Vorurteile es gegen Latinos halt gibt.
Ja.
Denn das mit den Rasenmähern zum Beispiel, ja, ich habe das nicht verstanden. Ich fand das lustig damals, ne?
Ich habe auch nur gedacht, das wäre irgendwie eine witzige Art und Weise, wie man
zum ganz Ring kommen genau. kann. Aber dass das dann halt eben die Tagelöhner, die Gärtner sind in den USA, ja, das war mir nicht bewusst.
Ja. Da kann man auch wieder einen anderen Heel hier ins Feld führen, mit den Mexikanern. JBL damals, als er zum, zum amerikanischen Ölmogul aufgestiegen ist und wo er dann doch auch hier als ultrakonservativer möchte gern Politiker hier die mexikanischen Einwanderer zurück über die Grenze gescheucht hat. Also erinnert ihr euch noch an die Vignetten? Also es gab's ja auch zur damaligen Zeit.
Ja, erinnere ich mich noch dran. Oder wo er mit dem Schwimmreif reinkam und sowas dann. Das war schon hardcore, ja.
Also man hat da immer wieder mitgespielt und das ist aus heutiger Sicht aber dann schon teilweise ein bisschen unangenehm, auch gerade wieder, wenn man sich alte Kommentare anhört, dann muss man auch wirklich mal teilweise weghören.
Obwohl man hier wenigstens noch sagen muss, JBL war ein klarer Heel. Er wurde immer als hassenswerte Persönlichkeit dargestellt und dass das falsch ist, was er macht und von sich gibt.
Stimmt.
Wenigstens das im Gegensatz zur Nation of Domination, also einer Black Power Bewegung ja quasi, die man eigentlich auch dafür hätte nutzen können, um zu reflektieren, eben was es immer noch für einen gesellschaftlichen Rassismus gibt. Stattdessen waren es aber einfach Heels.
Genau, das wollte ich mich auch noch ansprechen, weil das passt ja auch ganz aktuell so ganz gut zu dem Geschehen. Wir haben gesehen, wie sich jetzt eine neue Stable gegründet hat bei Raw. Wir haben MVP und Bobby Lashley, Shelton Benjamin, Hurt Business, die sich auch noch einen Ron Simmons hier backstage mal vorgeknöpft haben. Und da gibt's auch die Gerüchte darüber, dass man hier eine Nation of Domination bauen könnte. David, ist das in der heutigen Zeit, wo wir Black Lives Matter hier auf der Straße stehen haben, wo Leute dafür auf die Straße gehen, wo ein Donald Trump alle Demonstrationen niederknüppelt, das ist viel zu pauschal formuliert, aber ich sage es jetzt einfach mal ganz, ganz hart.
Nee, ist ja so. Man, ist muss ja wortwörtlich man muss sich so. Ja nur Portland angucken, ja, was da passiert.
Alles vielleicht ein bisschen übertrieben, ist vielleicht nicht alle, aber ihr wisst, was ich meine. Aber David, glaubst du, das ist was, was in. Glaubst du, WWE besitzt gerade das Feingefühl in der aktuellen Situation, ein Stable, was ausschließlich aus farbigen Wrestlern besteht, in irgendeiner Art und Weise in Szene zu setzen?
Ja, ich meine, wir haben ja ein Stable, was nur aus farbigen besteht, mit New Day. Aber da ist halt das Wichtige, dass halt die Hautfarbe ist ja nicht der Grund, weshalb genau. Die halt so cool sind. Hier habe ich jetzt momentan die Bedenken, ist genauso wie halt beim Titelgewinn vom IC-Belt, dass man jetzt versucht, irgendwie die Stimmung in der Bevölkerung aufzunehmen und denen das zu geben, was denen halt Befriedigung gibt, aber dabei jedes Feingefühl halt wegballert. Ich persönlich bin halt kein Fan davon, wenn halt der Grund für eine Stable-Mitgliedschaft die Hautfarbe ist, sondern dann, ich wäre dann eher dafür, wenn du schon was machen willst, was halt dieses Thema ein bisschen aufgreifen würde, was ich halt nicht glaube bei WWE, aber würde man das halt machen, dann eher so mixt, dass halt einfach alle dabei sind und das einfach zeigt hier Querschnitt durchs Roster, wäre mir lieber. Ich habe mega Problem damit, wenn das halt wirklich das der Grund ist, weshalb du jemanden in ein Stable reinsteckst und den auch noch, ach ja, guck mal, wen haben wir noch mit dunkler Hautfarbe, den auch noch. Das ist nicht gut und WWE traue ich halt einfach zu, dass da halt anstatt, dass die eine positive Message rausballern, stattdessen halt noch mehr wieder irgendein Klischee draufballern und halt noch mehr vor allen Dingen entzweien. Weil dann halt wieder so, ah, da ist dann halt die Schwarzen gegen die Weißen. Scheiße.
Mhm. Ist übrigens auch, wir müssen ja auch so ein bisschen aufpassen mit unserem Wording. Wir haben jetzt ein paar Mal natürlich das Wort farbig benutzt. Das ist ja auch was heutzutage nicht mehr so gern gesehen wird, sondern dann eher der Begriff schwarz oder eben People of Color. Ich will das nur ganz kurz klarstellen, weil man merkt das ja auch, man hat ja die Erziehung irgendwie so ein bisschen im Kopf und man kriegt das manchmal auch nicht ganz raus, gerade wenn man jetzt im Gespräch ist. Das ist, wenn wir da die manchmal die richtigen oder aktuellen Bezeichnungen nicht irgendwie treffen, seht es uns bitte nach. Das ist nicht böse gemeint, sondern.
Wobei ich dazu sagen muss, ein Kollege von mir, auch ein dunkelhäutiger oder farbiger oder schwarzer, ich weiß jetzt nicht, welcher Begriff richtig ist, hat halt genau mal zu mir gesagt, weil ich halt fragte von ihm, ey, scheiße, was sage ich denn am besten? Er meinte, egal, die Worte, also die Auswahl, diese drei halt, sind absolut okay. Es kommt halt auch immer darauf an, wie man es sagt und von wem es halt kommt. Und ich glaube, das muss man hier auch sagen, ich glaube, jeder hört ja bei uns raus, das ist einfach nur halt eine Bezeichnung, die wir versuchen, die halt nichts wertend ist, sondern halt einfach, ist halt Wortgebrauch.
Genau, also wie gesagt, aber es ist eben nicht einfach, manchmal da irgendwie die richtigen Worte zu finden. Und auch wir sind ja da einfach vorgeprägt. Das darf man auch nicht vergessen irgendwo. Wenn ich mal dran denke, wie meine Oma damals teilweise über Mitbürger aus, aus südlichen Ländern gesprochen hat, während sie irgendwie aus ihrem Fenster geschaut hat. Uiuiui, da wollen wir gar nicht drüber reden. Und das hat man sich dann als kleiner Steppke irgendwie angehört.
Ich habe gerade noch so drüber nachgedacht. Ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo ich nichts mit Rassismus oder was auch immer zu tun hatte. Ne? Das war irgendwie nie ein Thema, dass wir einen Onkel dabei hatten, der Hitler noch toll fand oder sowas. Ne? Überhaupt nicht. Aber trotzdem kannte ich im Kindergarten schon das N-Wort.
Ja.
Und wusste, dass das für schwarze Menschen gebraucht wird anscheinend. Ja. Und das sagt doch eigentlich schon extrem viel aus. Das darf es eigentlich nicht geben.
Ja, das N-Wort ist auch im Wrestling sehr populär. Gab's ja auch, Michael Hayes ist ja auch damals mal entlassen worden, weil er ich glaube, Mark Henry auch als N-Punkt-Punkt-Punkt bezeichnet hat.
Nee, er hat gesagt, er sei mehr ein N-Punkt-Punkt-Punkt als Mark Henry.
Stimmt, so war's.
Ja, aber Michael Hayes haben wir ja vorhin schon was zugesagt, was er für Ansichten hat, was schwarze Athleten betrifft. Das ist eigentlich unfassbar.
Er hat auch mal damals, als er noch bei den Freebirds gewesen ist, hat er mal in einer Fehde mit dem Junkyard Dog den Junkyard Dog als Boy bezeichnet.
Alter.
Nur so als.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Also das ist ein sehr interessanter Artikel auch bei Grantland. Da ist ein Auszug aus dem Buch, was ich gerade eben schon erwähnt habe, ist da ja, wird da ein bisschen umformuliert und so. Da gibt es recht interessante Artikel. Auch bei Bleacher Report gibt es zu dem Thema noch einen Artikel. Aber wir hatten gerade noch dieses WrestleMania 19-Thema mit Triple H und Booker T. Und auch da war es ja wiederum so, dass ja der hier Triple H, ja unter anderem sowas gesagt, also er hat sich über die Haare von Booker T lustig gemacht und hat vor allem auch gesagt, dass dass so Leute wie Booker T ja nie sowas erreichen würden und die Champion würden. Ne, so Leute wie Booker T. Und da kam und da, dass die sich eher dran gewöhnen sollten, ich weiß es gar nicht, bei ihm irgendwas im Haus zu machen oder sonst was. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, weil wieder der Wortlaut gewesen ist. Aber da wurde dann der Rassismus auch wirklich nochmal nach außen gekehrt. Und es gab ja auch in den letzten Jahren ja immer wieder mal so, ja, Auswüchse, wo sich dann auch der Rassismus auch im aktuellen Wrestling ja hier und da noch gezeigt hat. Und ich habe gerade irgendwie Hulk Hogan irgendwie hier ins Spiel gebracht, das war ja das eine. Wir hatten ACH auch gehabt, Chris. Was war denn da nochmal los?
Das war wegen dem T-Shirt, ne? Genau. Bei NXT, was auf diese rassistischen Figuren anspielte, genau. Seiner Meinung nach, ist ja bis heute nicht geklärt, ob es das tut, aber seiner Meinung nach und auch viele andere schwarze Personen, die das eben darin erkannt haben, ich kannte das nicht, diese Figuren. Als ich dann halt mich durch die Tweets geklickt habe und sowas und dann welche Bilder gepostet haben, dann dachte ich, okay, das ist ja wirklich wie in so 40er, 50er Jahre Cartoons und sowas, wo Schwarze so dargestellt wurden. Hab's dann auch gesehen und dachte, okay, ja, da kann man sich drüber aufregen, auf jeden Fall. Hat er wahrscheinlich nicht Unrecht. Dass es um ACH so eskaliert ist, hat er aber, glaube ich, auch noch andere Gründe. Da ist, glaube ich, irgendein Konflikt im Hintergrund noch, der da geschwelt hat. Und ein ACH hat ja dann auch Entschuldigungen nicht angenommen. Und er hat sich Also bei allem Verständnis für seine Wut hat er sich seltsam verhalten, um das mal ja, so zu sagen.
Das ist richtig. Hat ja zwischenzeitlich seine Karriere beendet, ist dann relativ schnell aber wieder angetreten. Das war auch eine schwierige Geschichte, aber das T-Shirt an sich war natürlich auch schon problematisch. Es gab auch zuletzt beispielsweise auch Vorwürfe in Richtung Tessa Blanchard, die hier auch eine farbige Wrestlerin damals auch mit dem N-Wort bezeichnet haben soll und sie angespuckt haben soll. Auch das schwierig, generell, auch das, wie sich Tessa ja oftmals anscheinend ja auch Backstage verhalten hat, scheint sie ja nicht so die einfachste Person zu sein. Das lassen wir einfach mal so stehen, zumindest was man da so mitbekommen hat. Bei Impact ist ja auch erstmal jetzt inzwischen entlassen worden und ich bin da mal gespannt, wie das weitergeht. Und wenn wir jetzt ganz in die jüngere Vergangenheit schauen, gab es bei AEW auch noch einen kleinen Rassismus-Skandal, wo sich ein Wrestler, der bei Dark antreten sollte, Clutch Adams, da wurde eben auch AEW darauf aufmerksam gemacht, dass er teils in Tweets rassistische und gewaltverherrlichende, hetzerische Kommentare von sich gegeben hat. Und Alter, da wurde er dann eben auch abgezogen und AEW hat da Stellung bezogen.
Mal kurz auch bei den Sprüchen von Hulk Hogan und jetzt hier dieser Clutch Adams, von dem ich so noch nie was gehört habe. Wie kann man denn irgendwie als Wrestler oder als Wrestling-Fan auch, wie kann man da eigentlich rassistisch sein? Ja, du kommst doch mit so vielen Kulturen irgendwie in Kontakt und hast so viele verschiedene Leute, die so eine andere Ausstrahlung haben und alles, auch wenn du es überhaupt nicht auf die Nationalität beziehst. Das ist ein Ricochet, der dich von den Socken bläst einfach, ja, weil er so gut ist. Und ein Hogan, der arbeitet jahrzehntelang mit Leuten verschiedenster Hautfarben und Nationalitäten zusammen und ist trotzdem so ein Arschloch, ja?
Oder zumindest ein Depp, sagen wir es mal so. Also ich meine, er hat ja auch immer wieder mal gesagt, dass er nicht rassistisch ist, auch oder dass er kein Rassist ist. Und auch Wrestler haben sich ja quasi ihm zur Seite gestellt. Und zugleich gibt's aber dann auch genauso die dann ja Leute wie New Day beispielsweise, die ja auch da eher Stellung gegen ihn bezogen haben, sagen wir es mal so.
Ja, ist auch richtig so. Sorry, es ist egal, ob Leute sich auf deine Seite stellen oder nicht, wenn du halt eine gewisse Wortwahl verwendest.
Ja, eben.
Da brauchen wir halt gar nicht mehr drüber reden. Und das ist halt für mich ausschlaggebend. Ob du kannst natürlich auch dich schlecht gegenüber jemandem verhalten, dann wird halt gesagt, von wegen, ja, das ist halt aus rassistischen Gründen, kann andere Gründe haben, aber wenn du halt das N-Wort verwendest, gerade in Amerika, das ist halt einfach, da keine Diskussion mehr.
Dass du es einfach ja, in deinem Wortschatz
hast. In dem Zusammenhang auch, ja. Wie er es verwendet hat, wie abschätzig er eben da über den damaligen Freund seiner Tochter, was, glaube ich, da gesprochen hat, das da verwendet hat. Da hast du eigentlich den echten Hulk Hogan gesehen, ja. Also da braucht er sich nicht rausreden, ganz ehrlich.
Du hast morgen vorhin was Wichtiges gesagt, dass diese Frage von mir, ja, wie kann man überhaupt im Wrestling halt rassistisch denken? Also Wrestler, ich finde halt dasselbe auch bei Fans, weil eigentlich Fans.
Ja, ja, das habe ich auch gesagt.
Da ist es halt eigentlich auch so, dass wir, oder gerade beim Publikum, du hast halt so oft Reactions auf Leute, wo du halt einfach den Wrestler siehst und nicht irgendwie Hautfarbe, aber dann zeitgleich hast du plötzlich dann doch irgendwie rassistisches Stereotypen-Gimmick, was dann funktioniert, wo ich mir halt denke, wieso reagiert ihr jetzt da drauf, wo ihr doch sonst immer so reagiert, wie es halt normal ist. Es ist halt einfach scheißegal, wer da gerade im Ring steht, sondern was die machen. Das peile ich halt manchmal nicht. Das ist so eine Ambivalenz, die ich nicht ganz checke. Bei Kofi Mania, alle rasten da aus und kurz vorher hast du halt We the People, das geht dann auch super. Das beißt sich manchmal bei mir.
Aber man muss auch sagen, das Wrestling, das hat ja eine lange Leitung. Wenn wir allein mal gucken, wie lange es gebraucht hat, bis Frauenwrestling mal anerkannt war überhaupt. Ja? Ich glaube, wir können auch mal, wo wir jetzt wirklich so viele Negativbeispiele genannt haben, können wir auch einfach mal sagen, dass Wrestling einen positiven Beitrag leisten kann für zukünftige Generationen. Dass eben nämlich so Leute wie ein Ricochet oder ein Keith Lee halt oder ein Kofi Kingston mit Kofi Mania, das unfassbar viele Leute berührt hat, dass das dazu beitragen kann, dass vielleicht auch Leute, die aus einem schwierigen Umfeld kommen, ja, wo eben vielleicht so immer so ein Onkel da sitzt, der ein Kack-Nazi ist oder so, ja, dann aber halt auch einfach erkennen, dass es nicht auf die Hautfarbe oder die Herkunft oder was auch immer ankommt.
Genau.
Da kann Wrestling tatsächlich auch ein wichtiger Faktor sein, denn wir haben ja vorhin auch schon über unsere Kindheitserfahrungen gesprochen oder in so vielen Podcasts. Wrestling prägt einen.
Ja, und Wrestling nimmt einen eben mit. Wrestling emotionalisiert. Und Wrestling bringt auch Menschen zusammen. Und ich glaube, das ist auch wiederum was Schönes, was dann eben auch durchaus funktionieren kann, dass Menschen unterschiedlichster Nationalitäten und Religionen, Hautfarben oder was auch immer einen irgendwie hier Klassifizierungen einfallen können, dass da durch Wrestling auch Menschen einfach zusammenfinden können. Und das finde ich auch sehr gut, Chris, dass du das hier nochmal hervorhebst. Zur Abwechslung mal.
Ja, was Positives genau. Von meiner Seite.
Nein, aber nein, nicht nur von deiner Seite, sondern so grundsätzlich, weil natürlich, wenn man darüber spricht, Rassismus im Wrestling, dann klingt das natürlich erstmal unfassbar bedrohlich und negativ, aber es gibt natürlich dann auch den positiven Aspekt hinter dem Wrestling, nicht hinter dem Rassismus, da gibt es keinen positiven Aspekt, aber es gibt den
ganz genau,
positiven Aspekt hinter dem Wrestling, dass Wrestling Menschen zusammenbringt und auch da Einigkeit erzeugen kann, nämlich Einigkeit darin, dass wir einfach alle Spaß daran haben und dass uns das alles zusammenbringen kann und dass Hautfarbe das und alles andere eigentlich total wurscht egal sind.
Als Beispiel jetzt einfach mal nur ein WrestleMania-Wochenende. Wie viele Leute du einfach kennenlernst, wenn du jetzt nicht komplett verschlossen da rumläufst, mit wem du ins Gespräch kommst. Ich hab Leute aus Ländern kennengelernt, wo ich nie dachte, dass ich die mal treffen werde. Ja? Ich stand bei einer NXT-Show, drei Jungs. Ich glaube, die hatten scheiß Plätze. Die sind immer so ein bisschen rumgegangen und haben geguckt, wo Plätze frei waren, wo sie dann hin konnten. Und das war dann bei mir in der Ecke. Dann standen die da und wir haben zusammen gejubelt und gechantet und sowas. Und dann irgendwann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen. Die haben mir dann erzählt, dass sie aus Puerto Rico kommen und dass sie da immer zu irgendwelchen lokalen Shows gehen und sowas. Das ist halt super.
Ja.
Und das ist halt auch Wrestling.
Ja, allgemein, zum Beispiel WrestleMania-Wochenende. Wie viel Fahnen du halt im Publikum siehst. Oder zum Beispiel bei Kofi Mania, als er den Titel gewonnen hat, das war halt nicht so, dass halt eine Fraktion oder sonst was gejubelt hat, sondern alle Fans. Da war es halt piep egal woher, sondern alle haben zeitgleich einfach nur gesagt, ja, er hat's geschafft. Und da war nicht mit Nachdenken oder sonst was, sondern einfach, ey, das war Kofi Kingston, der hat's geschafft.
Ja, genau so ist es. Und deswegen glaube ich, dass man zumindest sagen kann, dass Wrestling hat unfassbar rassistische Wurzeln, aber ich glaube auch, dass die inzwischen sehr oft abgestorben sind und dass man nicht mehr so stark auf den Rassismus setzt, gerade bei der Darstellung von Bösewichten, wie das früher der Fall gewesen ist. Und dass da langsam auch es ist eine Entwicklung drin, oder Chris? Also man merkt schon, dass da ein Umdenken stattgefunden hat, um jetzt hier langsam mal so den Bogen zu schlagen. Klar, es gibt immer Rückschläge, aber ne?
Ja, ich denke schon. Es wird bei einem, um wieder das Beispiel zu nehmen, bei einem Ricochet oder bei einem Keith Lee wird das gar nicht groß thematisiert. Und das ist auch gut so, denn wie gesagt, Wrestling sollte dazu beitragen, Menschen zu vereinen und nicht sie irgendwie gegeneinander auszuspielen oder Vorurteile zu schüren, weil es eigentlich ist es einfach ein wunderbarer Sport. Und ja, ich denke, da ist eine Entwicklung im Wrestling drin und die Leute, die dazu beitragen können, dass es eben sich nicht mehr wiederholt, dass so Mist kommt wie halt eben das Gimmick von Virgil oder hier Akeem, The African Dream oder Kamala oder sowas, das sind wir Fans. Da müssen wir dann halt auch unsere Stimme lautstark äußern, genau, dass wir sowas nicht sehen wollen und dass wir auch überhaupt kein Problem damit haben, dass ein Weißer, ein Asiate, ein Schwarzer, wer auch immer, einen Gürtel gewinnt, wenn er ganz einfach over ist und es dadurch verdient hat.
Ich glaube, da sind wir aber generell, wenn man jetzt halt einfach mal Wrestling-Fans mit Sportfans vergleicht, ich glaube, da sind Wrestling-Fans schon sehr weit vorne oder moderner, weil wie oft hatten wir jetzt halt in den letzten Jahren, es spielt halt keine Rolle, ob Mann oder Frau, wir wollten alle den Frauen-Main-Event bei WrestleMania, die Fans haben den quasi gefordert. Genauso wie halt die Fans gefordert haben, dass Kofi sein Titelmatch hat. Und die Fans haben ja eigentlich immer mehr in den letzten Jahren bewiesen, dass die halt eben nicht mehr darauf achten, welches Geschlecht oder welche Herkunft oder sonst was, sondern da geht es wirklich um Leistung. Und die haben auch die Kraft oder mittlerweile auch die Macht, dass dein Heel, der präsentiert wird, und du feierst den ab, weil du einfach da nicht mitmachen willst, sondern den einfach so cool findest. Und wenn ich das halt vergleiche mit Fußballfans oder sonst was, da ist das im Wrestling deutlich weiter vorne.
Das ist es, darauf wollte ich dann noch raus. Das ist es genau umgekehrt, ja. Beim Fußball sind die Verantwortlichen weiter als viele Fanstrukturen, weil du immer noch verwurzelt tatsächlich irgendwelche Nazi-Gruppierungen da drin hast. Das hast du, ob du es in Dortmund in der Kurve hast, wo sie teilweise Nazis nicht rauskriegen, obwohl es kein rechter Verein ist, wo sich der Verein ja auch gegen wehrt. Ob in London dann halt irgendwelche West Ham-Fans da antisemitische Lieder grölen oder sowas. Und im Wrestling hast du es so, da sind die Fans, das ist zumindest mein Eindruck, aber ich lebe auch nicht irgendwie in Alabama oder so, aber da sind die Fans weiter als die Verantwortlichen, die diesen Sport betreiben oftmals, gerade wenn du es auf die WWE beziehst. Ja, da muss die WWE eben von den Fans lernen und nicht umgekehrt.
Das stimmt. Es gab natürlich hier und da immer wieder mal, gerade bei kleineren Shows vor einigen Jahren noch, so Zwischenfälle.
Das will ich auch nicht abstreiten oder so, aber allgemein gesehen.
Einfach so Arschlöcher hast du überall, aber die Quote ist entscheidend.
Die müssen wir halt loswerden.
Genau.
Ja? Und da kann man auch ein Beispiel nehmen. Werder Bremen, die haben es geschafft, die Nazis aus der Kurve zu kriegen. Die hatten welche, wollten sie nicht, haben sie rausgeschmissen. Ja. Und so muss es auch auf Shows sein. Wenn Leute Arschlöcher sind, rausschmeißen.
Genau das.
Don't be a dick. Das kann man immer noch vom Progress mitnehmen, auch wenn die andere Probleme haben und sich selbst umstrukturieren müssen jetzt.
Das stimmt. Ich wollte da auch gerade noch mal das Beispiel David Starr, das passt auch gerade so gut zu Progress, anbringen. Da gab es ja auch mal eine Szene bei einer CZW-Show, wo jemand antisemitische Kommentare in seine Richtung geäußert hat, und dann hat sich David Starr, dann wurde ja tatsächlich das Match unterbrochen, und dann wurde, hat David Starr ihn entsprechend zurechtgewiesen und er wurde dann auch aus der Halle verwiesen. Also gab alles, aber wie ihr schon richtig gesagt habt, Arschlöcher gibt's überall. Aber ich glaube, dann können wir hier auch erstmal einen Deckel auf den Rassismus im Wrestling drauf machen, weil ich finde, wir haben gerade einen schönen, doch recht positiven Abschluss gefunden, und ich möchte nicht nochmal hier die Kiste aufmachen und negative Beispiele raussuchen. Chris, möchtest du noch was Abschließendes sagen?
Nee, ich glaube, wir können es dabei belassen. Noch tiefer können wir als drei weiße Kerle da sowieso nicht in das Thema gehen. Aber ich denke, wir haben unsere Meinung deutlich gemacht und die Geschichte etwas beleuchtet und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer aufgezeigt, dass man ein paar Sachen tatsächlich hinterfragen sollte, die einem erstmal gar nicht so bewusst sind, wenn man sie sieht, auch im Wrestling.
Genau das.
Apropos Meinung, wichtig ist noch zu sagen, Rassismus ist im Übrigen keine Meinung. Für diejenigen, die halt das als Argument bringen wollen, ist es keine Meinung, ist es nur Scheiße.
Richtig.
Ja.
So.
Word.
Punkt um. Und damit machen wir dann hier den Deckel auf das Hauptthema und kommen wie immer zu den Fragen. Und Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de. Ihr könnt das auch gerne bei Twitter schicken, bei Instagram und bei, was habe ich noch? Was haben wir noch? Bei YouTube geht natürlich auch und bei oder per fragen@headlock.de, falls ich noch nicht gesagt habe, ich weiß es gerade nicht. Es
ist oder Freitag, wir sagen gleich Olafs Telefonnummer.
Genau, genau. Schickt mir einfach eine WhatsApp. Na, oh Gott, bitte nicht. Dann fangen wir einfach mal an. Der Oliver hatte uns vor einiger Zeit schon per Facebook eine Nachricht geschrieben und die lautet, ich bilde mir ein, dass damals bei der DSF oder DSF-Action-Ausstrahlung von NWO Sold Art 1997 beim Intro, wo man die NWO auf LKWs und Müllautos in die Stadt einfahren sah, im Hintergrund dazu The Wall von Pink Floyd lief. Könnt ihr das bestätigen? So, hatte jemand DSF-Action oder DSF?
Alter,
DSF hatten wir alle. Da haben
ja,
wir doch
aber
nach Wrestling kam doch immer schön dieser Sporty Clips.
Das ist richtig.
Selbst wenn ich das damals geguckt hätte, könnte ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, du.
Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Also ich weiß auch, ich habe kleine, also ich, wir wissen es alle nicht. Ich habe auch mal geschaut, ich habe auch nirgendwo was gefunden, was das bestätigen oder widerlegen würde.
Aber ich find's lustig, dass der Oliver das so im Gedächtnis hat und danach fragt. Ist deshalb jetzt meine Frage an Oliver, der soll uns bitte mal schreiben, ist ihm das jetzt irgendwann einfach wieder in den Sinn gekommen und er dachte sich, oh, da lief doch The Wall? Oder denkt er seit 97 so oft daran, dass es irgendwie präsent ist doch, dass es irgendwie so prägend war? Das würde ich gern wissen.
Ich habe keine Ahnung, aber schreib uns das gerne mal, lieber Oliver. Also kleine Anekdote dran. Ich habe damals, deswegen kann ich mich auch wahrscheinlich mit daran erinnern, weil ich kann mich eigentlich an sehr viel Blödsinn aus der damaligen Zeit erinnern, weil da hatte ich sehr.
Ist ja auch der Wrestling-Elefant.
Nee, aber da hatte ich sehr viel Zeit, um sehr oft Wrestling zu schauen. Aber ich war ja damals so, dass ich hatte nicht so viel Videokassetten und ich musste dann Videokassetten sparen. Und dann habe ich immer die besten Matches von den WCW-Events zusammen überspielt quasi und habe dann die meiner Meinung nach schlechtesten Matches rausgelassen. Und das hilft dann bei mir unter anderem dazu, dass ich irgendwann nur noch eine komplette Videokassette mit den ganzen Main-Events hatte. Das heißt, ich hatte 1000 Tonnen Hulk Hogan aus irgendwelchen komischen Gründen und ganz wenig Chris Jericho, keine Intros, keine Atmosphäre. Und ich hab's dann auch irgendwann sehr, sehr bereut, dass ich das damals so gemacht habe. So, weil ich damals keine Ahnung hatte. Der Oliver fragt noch, seitdem denke ich bei diesem Song im Radio an diesen Pay-Per-View von damals. Geht es euch bei Girls Wanna Have Fun von Cyndi Lauper immer auch so, dass ihr an WrestleMania 1 denken müsst? Habt ihr bestimmte Songs, mit denen ihr bestimmte Wrestling-Erinnerungen habt? So, und das können wir garantiert beantworten. Und hier muss ich den David zuerst fragen, weil wenn ich der Wrestling-Elefant bin, dann ist der David unser Rock- und Metal-Gott, der sich garantiert an ganz viele Musikvideos erinnern kann.
Ja, erst einmal, Girls Wanna Have Fun ist ein schrecklicher Song. Ich hasse das jedes Mal, wenn ich irgendwo den Hobby-DJ gespielt habe und dann kam dieses Lied, ich einfach oh Gott. Naja. Ja, natürlich, es gab halt gerade so Rock-Songs, super coole Sachen, die ich halt verbinde. Leider halt von einer Band, die mittlerweile ein bisschen schwierig ist, weil halt der Sänger ein pädophiler Wichser ist, gab es halt einen super Song von Lost Prophets, den ich immer verbinde mit der Promo von Royal Rumble zwischen der Fehde von Jeff Hardy und Randy Orton. WrestleMania 17 Theme, My Way, Limp Bizkit.
Fantastisches Musikvideo.
Oh Gott.
Ich denke da immer dran. Und obwohl ich die Band hasse, aber wenn der Song mal auf Radio Bob läuft, das höre ich mal gern, denke ich halt sofort an die Promo zurück. Das ist dann von Placebo, Running Up the Hill, meine ich, heißt der. Das ist dieses Lied von der besten Promo aller Zeiten, die WWE je gemacht hat, das war zu HBK gegen Undertaker bei WrestleMania 26. Der Song bombt da dermaßen rein, das gibt's gar nicht.
So, David hat auf jeden Fall schon mal einen Punkt genannt, den ich auch genannt hätte, das war WrestleMania 17. Das habe ich auf jeden Fall da auch im Kopf. Chris, hast du noch irgendwelche Musik, die du mit Wrestling in Verbindung bringst?
Ja, also so Pay-Per-View-Themes und sowas finde ich sehr oft ein bisschen belanglos, auch wenn sie schon mal reinknallen und so, aber höre ich jetzt nicht unbedingt privat, dass mir das dann wieder auffällt. Wo ich jetzt mal dran denken muss, weil der Song halt auch auf super vielen Playlists von mir ist, einfach For Whom the Bell Tolls, wo Triple H damals damit reingekommen ist, auch zum Match gegen den Undertaker. Das war schon extrem geil.
Ohnehin, also ich finde, also ich habe bis heute noch ganz viele Entrance-Themes irgendwie bei mir auf dem Handy und höre die
von
auch.
Von Edge.
Ganz aktuell höre ich, ich mag das Theme von Cody Rhodes total gern. Und David möchte übrigens an der Stelle auch Judas singen.
Ja. Ihr werdet mich nie dazu kriegen. Aber übrigens, das Lustige ist halt, ich habe wirklich durch Wrestling erst viele Lieder kennengelernt. Also zum Beispiel Edge-Theme kannte ich halt vorher nicht, habe ich dann erst geguckt. Bei NXT TakeOver, wo Slipknot war, den Song kannte ich bis dahin noch nicht, habe ich dann direkt angehört, fand ich super. Cody Rhodes Theme, der läuft bei mir wirklich bei der Arbeit gerne im Hintergrund.
Aber du hast schon vorher Slipknot gehört, oder?
Slipknot, ja, aber ich wusste nicht, dass sie halt neue Platte haben. Und,
da kam halt der, einfach fragen.
Ja, und da war das halt das Lustige, ich hing bei NXT, ich schalte das ein, da kam halt ein Song, wo ich einfach dachte, boah, wow, endlich mal wieder eine WWE-Veranstaltung mit geiler Musik, bis ich dann anschließend gecheckt habe, ah ja, ist das Slipknot, da, ja, logisch, ist das gut.
Endlich mal nicht Poppy.
Ey, ich kann einfach, ich sag's nochmal, habe ich, glaube ich, 48 Mal schon gesagt, Olaf auch, bin ich halt froh, dass das, da sind wir einer Meinung, zu Wrestling gehört ein cooler Rocksong oder Metal-Song oder einfach was mit Wucht, und damit du richtig Bock hast, wenn es losgeht.
Außer es ist die Musik von Absolute Andy. Dann muss es Pop sein, wenn du mich fragst.
Ja, eine Ausnahme gibt es von mir noch. Ja. Das ist bei WrestleMania von The Walk im Coming Home. Da fand ich den Song richtig cool und die Promo auch. Und da hatte ich dann Bock auf WrestleMania.
Ich muss aber sagen, WrestleMania 22, Big Time von Peter Gabriel, ist auch irgendwie ist das so ein Guilty Pleasure. Das ist schon im Kopf stecken geblieben. Das hat auch gepasst. Es war eine Big-Time-WrestleMania, meiner Meinung nach.
Ja, das ist richtig. Der Oliver stellt hier noch eine Frage zu dem Geschehen bei Impact Wrestling rund um den World-Title von Moose. Und da können wir vielleicht auch gerade mal hier eine Frage vom Jonas anschließen. Also, wir haben ja alle mitbekommen, bei Impact Slammiversary sind ganz viele Wrestler zurückgekommen. Es sind Wrestler von, die einstmals bei WWE gewesen sind, die sind jetzt wieder zu Impact gekommen teilweise. Also EC3 ist wieder da, hat gleich Moose attackiert. Wir haben Leute wie einen Kurt Hawkins, der jetzt wieder da ist. Wir haben die Good Brothers, wir haben Heath Slater, wie auch immer, Heath Miller. Wir haben noch ganz, ganz viele andere. Macht das Produkt wieder interessant? Frage ich mal den Chris erstmal. Chris, weil ich habe jetzt schon von vielen gehört, jetzt gerade natürlich, weil man diesen Vergleich gehabt hat, Slammiversary und, naja, die Horror-Show at Extreme Rules, dass viele gesagt haben, so, Mensch, also ich bin gerade so ein bisschen wieder von Impact angefixt. Also ich weiß, dass du Impact jetzt zuletzt nicht verfolgt hast, aber ist das, was jetzt da passiert ist zuletzt, ist das was, das dich wieder zurückbringen könnte?
Ich habe mir die Frage schon selbst gestellt und ich weiß nicht so richtig eine Antwort drauf. Also auf der einen Seite finde ich, dass sie interessantes Roster haben und auch eben jetzt gute Ergänzungen eben dadurch, was bei was war's? Slammiversary?
Ja. Ja. Ich hab schon dreimal gerade eben gesagt, Alter.
Sorry. Ja,
du bist nicht so gut wie Trump, der kann sich dran erinnern.
Es ist spät und
es ist Viertel vor acht.
Er kann Elefanten identifizieren auf seinem Demenztest. Dieser Vollidiot. Aber egal. Ich weiß nicht. Interessantes Roster und so. Und die Leute, die es verfolgen, sagen, die machen gute Shows. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch noch anfangen muss. Und irgendwie, ich habe in letzter Zeit einen echten Wrestling-Hänger, dadurch, dass WWE mich gar nicht mehr mitreißt. Und Progress war schon eine ganze Zeit auch schlechter geworden, bevor dann Corona kam. Und dann ja von den Indie-Zeugs ja jetzt gar nichts mehr. Und ich weiß es nicht. Schwierig. Ich werde mal reingucken, aber so wie ich momentan drauf bin, weiß ich nicht, ob es mich mitreißen kann, ob das dann eine faire Chance für das Produkt ist.
David, wie sieht's bei dir aus?
TNA hat einfach das Problem,
Impact.
Würde es AEW nicht geben, würde ich sagen, ja, hat eine Chance, dass ich einschalte. Aber so, ich habe mich halt schon entschieden. Ich habe halt keine Motivation, quasi noch eine dritte Auswahl mit reinzuschieben, die dann auch noch zu gucken. und im schlimmsten Falle dann alle gucken zu müssen, ist mir einfach zu viel. Das ist halt unfair TNA gegenüber, aber es ist halt einfach so, dass AEW war in Anführungszeichen vorher da, dass sie aufgestiegen sind.
Mein Problem ist eher, dass ich ganz viele von denen, die jetzt da debütiert sind, nicht als die großen Gamechanger sehe. Das ist so. Ne, also klar, die Good Brothers, die können sich jetzt erstmal wieder beweisen und die Tag Team Division bei Impact ist super. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber da muss man erstmal gucken, was jetzt damit gemacht wird. Man hat jetzt alles nochmal so durchgewirbelt und das kreiert natürlich Aufmerksamkeit und ich finde das auch total gut, weil das tut dem Wrestling einfach gut, wenn du nicht nur WWE und AEW in den USA hast, sondern von mir ist auch noch ein starkes Impact mit dabei. Den Curt Hawkins zum Beispiel sehe ich als überhaupt gar keine Verstärkung an. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich sehe den Curt Hawkins.
Was?
Nein, überhaupt nicht. Kein Stück. Da hätten sie lieber Zack Ryder noch holen sollen. Den
Judas.
Ich habe damals ja mal Curt Hawkins bei der WXW live gesehen. Habe ich mega auf den gefreut. Und ich fand ihn extrem langweilig. Und der ist seitdem bei mir unten durch. Der hat irgendwie.
Der fand dich auch langweilig, ja, ne?
You're boring.
Du bist bei denen auch schon seitdem unten durch.
Aus dem Ring hat er das auf mich runtergerufen. also EC3, die Entwicklung finde ich spannend und ich finde es auch super, dass die Motor City Machine Guns jetzt wieder da sind. Ich hoffe, dass Chris Sabin längere Zeit jetzt unverletzt bleibt. Idealfall bis zum Ende seiner Karriere, bis er sagt, ich habe keine Lust mehr, mir reicht's jetzt.
Aber er sah nicht so ganz gesund aus, fand ich. Er sah noch nicht aus wie der alte Chris Sabin. Nee, oder?
Aber das ist auch nach so viel Knieverletzungen. Glaube ich, das nimmt einen auch mit. Also jemand, der nur eine Knieverletzung und eine ähnliche Verletzung gehabt hat wie er, kann ich dir das sagen. Und wenn du das halt dreimal hast, diesen Weg, den du dann gehen musst, das ist echt scheiße. Also,
ja, also er sah noch recht schwach aus, irgendwie so ein bisschen kränklich wirkte er, hatte ich so den Eindruck.
Also, ja, aber trotzdem, ich finde die Entwicklung super spannend und ich glaube, dass man gerade mit EC3, das ist jemand, der kann jetzt die Promotion tragen, der kann die Promotion führen und vielleicht kann der auch noch den einen oder anderen Star wieder machen. Und das sowas braucht die Promotion, um da jetzt auch wirklich dann noch mal den nächsten Schritt gehen zu können. Deswegen, ich bin da interessiert, ich versuche das auch hier und da zu verfolgen, aber auch da, man kann nicht alles sehen, auch wenn man alles sehen möchte. Irgendwo sind dann auch andere Dinge noch da und ich bin eh gespannt, wie es bei mir ab Oktober wird. Wie viel Wrestling ich dann noch schaue oder ob ich dann umso mehr Wrestling schaue, wenn ich dann irgendwie nachts aufstehen muss und Windeln wechseln muss. Wir werden es sehen.
Bist du denn schon so alt?
Ja, genau.
Und er fühlt sich noch älter.
Ich komme dann bei dir vorbei, Chris, und dann wechsle ich deine Windeln.
Ja, und du musst mich auch wenden, selbst wenn die Windel nicht voll ist.
Ich bringe so ein Paddel, das stecke ich dir dann so unter die Seite und dann stupse ich dich immer so rüber, weißt du?
Wenn du mich stupst, gibt es eins vom Paddel. genau das. Ich wasche mich selbst mit einem Schwamm, den ich an einen Stock gebunden habe.
Also, oh.
Der Jonas fragte noch, stellt euch vor, WWE müsste ein für alle Mal die Pforten schließen. Welches bereits geschehene Match wäre der perfekte Abschluss für die WWE gewesen? So, ich weiß, was David sagt. David, sag's.
Nee, was sag ich denn?
Du sagst
Undertaker gegen Shawn Michaels, genau. Sagst du.
Ja, würde ich auch sagen. Weil das war die größte Storyline über mehrere Jahre und das war halt würdiges Ende. So, ja, was sagt ihr denn? Also, Entschuldigung, würdiger geht's doch nicht mehr. Oder warte mal, noch ein anderer Moment wäre auch noch das
Submission Match
gegen den Triple H, wo HBK Ringrichter war und am Ende die drei auf der Bühne standen. Wenn dann WWE zu Ende gegangen wäre mit den dreien oben, wäre auch okay gewesen.
Ja, das wäre auf jeden Fall, das wäre für so vieles, was da hätte zu Ende sein müssen, ein schöner Abschluss gewesen. ich weiß gar nicht, ich hatte, man will ja immer so diesen Knaller haben. Ich hatte noch Bret Hart gegen Steve Austin im Kopf, einfach weil das Match so geil gewesen ist, das Submission-Match bei WrestleMania. Zugleich ist das kein gutes Ende, weil das baut ja was auf. Deswegen,
nee, es muss schon Abschluss sein.
Ja, eben, deswegen, glaube ich, würde ich das oder ja, nee, ich glaube doch. Ich glaube, das würde ich nehmen. Jetzt aus der jüngeren Vergangenheit fällt mir da echt nichts ein. Chris, was wird dir da einfallen, Chris?
The Rock gegen Hulk Hogan.
Hatte ich auch noch im Kopf, ja.
Ja, das geht auch.
Dass dann eben die Helden der beiden großen Phasen den letzten Kampf gegeneinander austragen, bevor die Lichter ausgehen.
Ja, oder man muss dann noch ein Match machen. Aber es ist ja schon geschehen, also von daher, dann geht das ja nicht mehr. Egal, kommen wir zur nächsten Frage. Der Ultimate Warrior, mein alter Kindheitsheld, der folgt uns auch auf YouTube, der hat uns geschrieben und hat auf die Review zu Extreme Rules reagiert. Und er schreibt, ich muss zuerst sagen, ich mag euch und eure Podcast. Das finde ich schon mal super. Aber es gibt eine Sache, die ihn stört. Und zwar, dass wir zwar Matches super qualifiziert und so bewerten, aber wie könnt ihr die Bewertung, das Finish mit einbeziehen? Klar, es gibt Finishes, die sind einfach schlecht gemacht, aber der Ausgang eines Matches sollte nicht in die Bewertung kommen, denn meist hat das Finish einen Sinn, der erst später logisch wird. Ich erinnere nur daran, wie ihr euch aufgeregt habt, als Charlotte Flair und nicht Shayna Baszler den Rumble gewonnen haben. Insgesamt war es doch besser so, oder? Es gibt noch viele weitere Beispiele, das ist aber nur meine Meinung und er wird sich über eine Meinung von uns freuen. Ich sag mal, das Beispiel mit Charlotte Flair und Shayna Baszler war vielleicht nicht das ideale Beispiel. Es ist nicht böse gemeint, aber ich finde, aus Charlotte Flair, die dann gegen ganze bei WrestleMania gekämpft, gegen Rhea Ripley, Rhea Ripley antritt. Das war ein Match, was unter meinen Wünschen zurückgeblieben ist. Shayna Baszler gegen Becky war in Ordnung, aber hat ja unter anderen Problemen zu leiden gehabt. Insgesamt glaube ich, dass es für eine Shayna Baszler sinnvoller gewesen wäre, hätte sie den gewonnen, dass Charlotte Flair genau so auch gegen eine Rhea Ripley hätte antreten können. So, das ist das eine. Ja. Und ich glaube, dass man das den Ausgang eines Matches mit in das Match einbeziehen muss, weil klar, da kommt hinterher noch was hinten dran und es kann nur eine Fortsetzung von irgendwas sein. Aber für den Moment muss man ja darauf reagieren und muss das kritisieren können, was da ist. Also ich kann ja nicht deswegen über einen Freifahrtschein ausschalten.
Es geht ja auch darum, ob halt der Zuschauer eine gewisse Befriedigung hat oder es nachvollziehen kann. Genau. Das hast du genauso auch bei Serien, wo du dann halt die letzte Folge der Staffel hast. Und das Ende gehört halt auch mit dazu. Was halt nur wichtig ist, dass halt das Ende nicht ein ganzes Match ausmacht. Also das fände ich halt fatal. Zum Beispiel Match super, aber es hat halt nicht der Fan-Favorite gewonnen. Aber Match total Grütze. Das wäre fatal und falsch, aber das Ende gehört mit dazu und ich denke, da kann man auch schnell sagen, egal was danach passiert, was einfach logisch wäre und Sinn ergibt.
Wobei ich halt sagen muss, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle, aber wobei ich halt sagen muss, zum Beispiel bei dem Eye for an Eye Match, da habe ich mich ja im Speziellen sehr drüber aufgeregt, weil ich da das Finish ganz, ganz furchtbar fand. Stichwort der kotzende Rollins. Ich finde schon, dass das Finish, wenn es eine extreme Antiklimax darstellt oder die Intelligenz der Zuschauer beleidigt, auch ein gutes Match, was zum Beispiel Rollins und Rey Mysterio abgeliefert haben, auch deutlich runterziehen kann. Weil
es ging mir nur um Favorite. Es ging nicht darum, ob das Finish von der Story oder so halt nicht gut war oder von der Umsetzung einfach so heftig war, dann kann das natürlich das ganze Match halt runterziehen. Mir geht's halt nur darum, wenn halt nur rein per Sympathie geurteilt wird, final über ein Match, weil man halt sagt, ja, falscher Sieger.
Nee, das nicht.
Eine Banane. Also das wäre halt fatal. Das gibt's halt gerne mal in Internetforen und so, weil sowas passiert. Aber das machen wir ja nicht. Und ich finde, das Finish, was du halt sagst als Beispiel, das passt halt dazu und allgemein. Ein Match besteht nun mal halt auch aus dem Finish. Das ist einfach ein Teil davon, eine Endsequenz. Das ist das Finale. Und wenn das Finale halt gar nicht zu dem passt, was vorher ist oder gerade halt im Aufbau über Wochen vorher war, dann kann man halt das auch schon gern kritisieren. Dann gehört halt das auch mit rein.
Chris?
Ihr habt da alles zugesagt. Also ich bin da bei David. So, ne?
Gut, lassen wir es einfach mal stehen. Kommen wir dann zum nächsten Punkt hier. Der Sören hat gefragt, bekommen wir nach der letzten Raw-Episode jetzt Arm for an Arm zwischen Aleister Black und Seth Rollins? kurze Erklärung. Das ist
eine wunderschöne Frage.
Kurze Erklärung. Nach dem Match zwischen den beiden haben ja dann Buddy Murphy und Seth Rollins den guten Aleister Black hier noch angegriffen und dann wurde erstmal der Arm mehrfach auf das Kommentatorenpult geschlagen und danach gab es den Stomp auf den Arm und auf diese Ablage und unter die Ablage.
WWE wird immer mehr wie ein Ritter der Kokosnuss. Am Ende spuck dir ins Auge und blende dich.
Die Fehde gegen Rey Mysterio muss dann weitergehen.
Einigen wir uns auf Unentschieden.
Ja. Ja, bekommen wir, also er hat es auch nicht ganz ernst gemeint, hat er auch extra geschrieben, aber ich glaube, ich hoffe nicht, aber mich erinnert das an Lex Luger. Lex Luger hat auch mal so eine Zeit lang gehabt, wo der immer Leuten den Arm gebrochen hat und ich weiß nicht, David, wie gefällt dir gerade diese
Charakterentwicklung? Der hat doch nicht den Leuten den Arm gebrochen, da ging es doch darum, dass der doch so eine Stahlplatte im Arm hatte.
Nee, ich rede von der WCW-Zeit, das war 99.
Ach so, ja, okay, ach du, dann wieder mit irgendwelchen getradeten Videokassetten so. Nee, ich möchte sowas nicht sehen, wobei ich immer noch erschreckend finde, dass man überhaupt sowas gebracht hat, wie dieses Auge um Auge. Das ist, Hättet ihr gedacht, also mal ganz ehrlich, ich hätte an euch 2019 gefragt, so, ja, was meinst du, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mal so ein Match gibt, wo halt das Matchende ist, dass jemand Auge verliert? Hätte man nicht mitgerechnet, oder?
Warte mal ab, demnächst, hier wird der Arm abgehackt, wenn du mich fragst. Alistair Black ist doch hier, der ist doch so auf seine Beine aus und so, der braucht doch nur seine Beine, da reicht doch ein Arm, wenn du mich fragst. Gott. Chris, willst du noch was da hinzufügen?
Ja, mal den ganzen Quatsch beiseite. Ein Match zwischen Seth Rollins und Alistair Black würde ich nehmen.
Ja.
Normales. Ich glaube, das könnte ganz, ganz nett werden.
Habe ich auch beim Magazin gesagt, jetzt unserem aktuellen Format auf Patreon und Steady, dass ich ein großes Match auf einer großen Bühne, also aktuell maximal große Bühne, also Performance Center, aber dann, wo beide wirklich auch dann wirklich all in gehen und Vollgas geben, das wäre ein garantiert ein geiles Match. Auch das Match jetzt bei Raw war gut zwischen den beiden, aber mal, ich glaube, die beiden können noch mehr. Da gibt's, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Der JL hat noch gefragt per Instagram, was wurde eigentlich aus dem SmackDown-Hacker? Ja, wir haben heute über Ali gesprochen. Das wurde aus dem SmackDown-Hacker. Ich glaube, die Story ist einfach fallen gelassen worden.
So wie immer, ne?
So wie immer, genau. Und da kommt
ich bin dafür, der anonyme Raw GM sollte sich mal dazu äußern.
Hornswoggle?
Ich werde darauf nie klarkommen, dass das nie aufgelöst wurde.
Was, der ist doch aufgelöst worden, es war Hornswoggle, der unter
ja, nein, saß. Weil das halt nichts richtig Großes draus gemacht wurde, weißt du, ja. Das zieht sich über ein Jahr und dann, ja, wie immer, Hornswoggle.
Ja, wir haben noch so ein paar kleinere Fragen, die machen wir jetzt ja auch noch. Der Manuel fragt per YouTube, bekommt der Nachwuchs, in Anführungsstrichen, der bei WWE ist, überhaupt eine Chance, in die Main-Shows oder in Pay-Per-Views Erfahrung zu sammeln, um länger da zu sein oder um überhaupt relevant zu sein, weil WWE ja leider, wenn es drauf ankommt, immer auf Allstars baut. Die beliebte Allstars-Frage, nehmen uns Allstars die Jobs weg, David?
Es ist halt eine schwierige Frage, weil eigentlich muss man sich das ja verdienen. Und sich entsprechend hocharbeiten. Ich fände es auch nicht so gut, wenn halt jemand hochkommt in Roster, ein Junger, und dann direkt Pay-Per-View oder Rampel nicht, wo er früher noch nicht bereit ist, dann lieber langsam aufbauen. Aber ja, die Allstars sind eigentlich die sichere Nummer, auf die WWE setzt, sobald die Ratings nicht so gut sind. Und dann wird's halt sehr schwierig. Und das hatten wir einfach in den letzten Jahren zu oft. Und das Gefühl habe ich auch weiterhin. Sollten die Ratings im Keller sein, dann werden da halt die alten Herren geholt und dann müssen halt eigentlich dann die Nachwuchsleute, die kurz davor vielleicht wären, in diese Riege aufzusteigen, erstmal wieder zurückstecken.
Schöne Grüße übrigens an Randy Orton und The Big Show, die ein richtig beschissenes Rating eingefahren haben. Übrigens, so viel zum Thema die alten Herren, die ziehen. Aber ja, ich sehe es ganz ähnlich. Aber man hat es die letzten Jahre verpasst, irgendwie neue Talente aufzubauen. Das rächt sich jetzt und im Endeffekt ist es ja dann so, dass man ja jetzt, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, schafft man es ja auch nicht, neue Stars aufzubauen. Ich glaube, das ist auch das Problem. Und man ist bei WWE derzeit in so einer Art Schockstarre. Man weiß nicht, was man machen will, aber man muss irgendwas machen. Man muss halt irgendwie die Zeit überbrücken. Und mein Problem ist, dass es irgendwie wird es nicht funktionieren. Also es wird nicht, sobald Zuschauer in der Halle sind, wird nicht auf einmal die Kreativität aus dem Creative Anführungsstrichen bei WWE rausfließen und sagen, ha, jetzt auf einmal sind die guten Storylines da, die Zuschauer inspirieren und so. Nein.
Ja, du hast halt den Widerspruch zwischen, Fans wünschen uns langfristige Planung oder mittelfristige Planung, die ist auch aus unserer Sicht dringend notwendig, damit das Produkt besser wird, aber ist nicht möglich durch entsprechende Deals und Ratings, weil dann musst du kurzfristig darauf reagieren, weil du halt doch nicht diesen langen Atem hast.
So ist es. Chris.
Ja, ich bin noch da.
Du hast dich sehr weit zurückgelehnt, ich hab's genau gehört.
Ja, das stimmt.
Der war schon auf dem Klo.
Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Was man jetzt sagen kann halt zu der Frage von Manuel, ich weiß nämlich, worum es geht, siehst du, ich habe aufgepasst. Es ist ja so, die Erfahrung sammeln, ja, die neuen Leute, die werden ja schon eingesetzt. Und wenn es nur für ein paar Wochen ist, bis ihnen nichts mehr einfällt damit. Denn sie müssen ja die TV-Shows tragen und auch die kleineren Pay-Per-Views und so. Es geht ja eher um die großen Sachen. Ein SummerSlam, WrestleMania, Rumble und sowas, wo dann eben die Allstars dann ja aufmarschieren und ihren Gehaltscheck abgreifen.
Und Saudi-Arabien natürlich.
Ja, ach Gott, ey, da. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall Erfahrungen sammeln können sie schon. Aber es ist halt schon ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die sich halt immer den Arsch aufreißen und dann nicht das große Spotlight bekommen. Und da habt ihr das ja gerade schon auch gesagt, daran krankt WWE auch schon seit Jahren, dass sie Leute, die auch bei den Fans ankommen, einfach dann immer für irgendwelche alten Namen fallen lassen. Also ich sag's jetzt nicht nur, weil das ein absoluter Liebling von mir ist, aber ein Kevin Owens könnte zum Beispiel ein absoluter Star sein.
Ja, zum Beispiel. Schwieriges Thema, ich glaube, das diskutieren wir auch schon in den letzten 4 Jahren, seitdem es Headlock gibt. Irgendwie, es müssen neue Stars gemacht werden und irgendwie ist außer Roman Reigns kein richtiger neuer Star entstanden. Und immer wieder hat man es probiert und immer wieder ist man gescheitert oder hat es selbst versaut oder wie auch immer. Also, das ist eine schwierige Geschichte, aber ja, klar können die, der kann der Nachwuchs Erfahrung sammeln und daran, es mangelt ja auch nicht daran, dass der Nachwuchs irgendwie keine Geschichten, keine Erfahrung hat, also keine Match-Erfahrung hat, sondern es mangelt eher daran, dass die Charaktere und die Geschichten und die Emotionen und all das, was da drumherum noch passiert, das fehlt halt eben. Und die Allstars, ja, wie Chris gerade schon gesagt hat, die kommen halt dann mal und greifen den Paycheck ab. Der Sven hat uns noch eine Frage gestellt per YouTube und zwar
Hallo Sven.
Und zwar, nachdem wir jetzt schon so viele Debütanten, neue Leute bei Impact gesehen haben, was ist denn eigentlich mit Eric Rowan? Geht der zu Impact, geht der zu AEW, geht der zu nach Japan oder sehen wir den vielleicht bald wieder bei WWE, Chris? Glaubst du, ein Eric Rowan taucht da noch mal auf?
Ja, kann ich mir vorstellen, dass der da noch mal auftaucht. Dass sie wieder irgendwas mit ihm versuchen und ihn dann nach ein paar Wochen wieder fallen lassen, wie sie es so oft gemacht haben. Ja, mit AEW oder Japan, also ist jetzt nichts gegen den Menschen, der dahinter steckt, aber den Wrestler Eric Rowan braucht halt eigentlich keine Promotion so wirklich dringend. Was ihm, glaube ich, selbst mal ganz gut tun würde, wären tatsächlich auch Indies oder eben tatsächlich, nee, jetzt nicht gerade NJPW, aber irgendeine andere kleinere Promotion in Japan, wo er auch ein bisschen an seinen wrestlerischen Fähigkeiten feilen kann als Big Man, um dann gestärkt wieder zurückzukommen und vielleicht auch wirklich für größere Aufgaben mal gewappnet zu sein. Denn, sind wir mal ehrlich, von Eric Rowan ist nie viel gekommen.
Und Eric Rowan ist auch gar nicht mehr so jung. Das muss man auch mal dazu sagen. Der ist auch schon 38. Also, ich glaube auch eher, dass der sich, wenn das Wrestling wieder losgeht, dass der eher in den Indies zu suchen ist. Und vielleicht dann auch bei Impact oder Ring of Honor oder so, können die mir vorstellen. Ich glaube.
Oh, aber Ring of Honor kannst du ihn, glaube ich, ganz schwer verkaufen.
Ja, das stimmt. Aber
Ich könnte mir vorstellen, tatsächlich so in einer kleineren japanischen Promotion der große Gaijin, der alles wegkloppt, das könnte er schon machen und könnte er noch was draus mitnehmen.
Halt nicht, ich weiß halt nicht, ob der so viel reisen will. Das ist so die andere Frage, aber lass mal so
hingestellt. Ja, aber wer will denn nicht viel reisen, ey?
Hat der nicht auch Family und so? Ich meinte, hat er nicht mal gesagt, dass er Kinder hat?
Ach, reisen. Ich habe reisen verstanden.
Der will nicht
reisen. Ich weiß nicht, ob der so viel reisen will. Vielleicht ist er ja zufrieden damit, ein Jobber zu sein.
Hallo, der hat immer eine Spinne im Käfig gehabt. Was willst du denn?
Alter! Ja.
Weißt du, der haut die ganzen Sachen raus. Saudi-Arabien, Spinne im Käfig.
Der Olaf, der weiß schon, wie man einen triggert.
Ja. Trigger Olaf nennt man mich auch. David, willst du noch was zu Eric Rowan sagen?
Nee, was Chris sagt, ist halt, Wrestler mag ein super netter Kerl sein, aber der mir als Wrestler absolut gar nichts gibt. Und ich fand, glaube ich, noch kein Match von ihm solo unterhaltsam, spannend oder sonst was.
Nee, der ist halt ein Tag-Team-Wrestler, da kannst du ihn halt eben gut einsetzen. Aber
selbst da ist er langweilig.
Der hat ganz gut, finde ich, mit Luke Harper, Brody Lee funktioniert, aber der ist halt kein herausragender Big Man. Also da gibt's bedeutend bessere und er ist keine Promo-Göttin, ist kein Promo-Gott und sonst irgendwas. Also er hat nur Musik, einen guten Musikgeschmack, glaube ich.
Er hat coole T-Shirts an.
Genau.
Eric Rowan ist keine Promo-Göttin.
Er ist eine Elf.
Genau. Der Tobias fragt noch per Mail, gibt es Wrestler, bei denen ihr glaubt, dass ihre Gier ein wesentlicher Bestandteil davon ist, dass sie nicht so ankommen, wie sie ankommen könnten? Ein Beispiel, finde ich, wäre zurzeit Jake Hager mit seinem Background im MMA und auch mit seiner Art in den Shows. Stellt er eigentlich ein super Badass dar, seine Gier lässt ihn aber eher wie einen dürren Spargel wirken. Was meint ihr dazu?
Ich habe Gier, als du das vorgelesen hast, ich habe die Frage nicht gesehen und habe halt das deutsche Wort Gier halt im Kopf gehabt und hatte sofort Hulk Hogan irgendwie. Jake Hager, oh, keine Ahnung, der gibt mir halt eh optisch überhaupt nichts.
Ja, aber
in seinem
Outfit ist halt
Strampler oder ja, ist es, aber ich finde den Typen an sich auch schwierig und als Wrestler auch nicht gut genug in allen Belangen.
Ja, aber ich glaube, bei ihm ist halt schon so, gib ihm halt eine andere Kleidung, da sieht er halt anders aus. Du siehst es beim Roman Reigns. Lass den eine andere Kleidung aussehen, da sieht er halt furchtbar aus. Welcher Wrestler ich zum Beispiel finde, der mit einem anderen Outfit ganz anders wirken würde, wäre halt ein Cesaro. Das finde ich von Anfang an echt schwierig und es wird halt nicht besser. Also spätestens mit den ganzen Bändchen, die er dann an der Schulter dran hat und dann halt die Hose, keine Kneepads. Ist ja schön, wenn man einen eigenen Style hat, aber ich glaube, du kannst halt jemanden anders besser wirken lassen. Das hast du auch damals gesehen bei Jericho zum Beispiel, sobald der halt von der langen Hose zur kurzen Hose, das war halt wie ein anderer Wrestler.
Ja, aber ein Cesaro, finde ich, da mag ich gerade diesen Oldschool-Style, den er da hat mit seiner Gier, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich finde, wer gerade sehr davon profitiert hat, dass er seine Gier gewechselt hat, ist ein Bobby Lashley, um mal ein positives Beispiel zu nennen. Ich finde, dass der mit langer, goldener Hose viel, viel besser aussieht als mit der kurzen Butze.
Ja.
Ansonsten, wer könnte denn noch eine andere Gier vertragen? Ich finde, einen Shinsuke Nakamura muss diesen Ganzkörperanzug nicht unbedingt tragen. An den habe ich mich irgendwie nie so richtig gewöhnt. Nicht ganz aktuell. Ich finde, dass ein Alexander Wolf, wenn er denn antreten würde irgendwo, dass dem nie dieses Ringkampf-Imperium-Outfit gut gestanden hat, weil er nicht den Körper dafür mitbringt.
Ja.
Und ich finde auch, da bin ich mir nicht 100% sicher. Ich glaube auch, dass ein Aleister Black vielleicht mit einer komplett langen Hose besser aussehen würde. Bin ich mir nicht 1000% sicher, aber
den hätte ich als nächstes genannt.
Nee, ich glaube nicht. Der hatte ja schon die langen Kneepads und so. Und ich glaube, er hat doch auf dem Oberschenkel hat er auch noch ein Tattoo, ne? Ein großes.
Ja, aber wo hat er keine Tattoos?
Ja, aber das wirkt schon. Also, ich weiß nicht.
Ja, deswegen, da bin ich mir auch unsicher, muss ich sagen. Aber das sind so die Namen, die mir jetzt so spontan.
Aber ganz furchtbar, Rey Mysterio, als er wiederkam, hat er ein paar normale, coole Outfits gehabt und mittlerweile ist er halt wieder wirklich in die ganz schlimme Ecke abgerutscht. mit irgendwelchen Neonfarben und was nicht alles. Also, wow, nee.
Ja.
Diese schwarz-gelbe Gier, die der hatte, als er am Anfang wieder da war, die war echt gut.
Ja. Lass ich einfach mal so stehen. Aber ich glaube, dann haben wir es hier auch, oder? Mir fällt jetzt zumindest spontan niemand mehr ein, der jetzt massiv. Was ist denn mit dem Otis? Brauchen Otis eine neue Gier, Chris?
Nein. Nein. Okay. Wieso sollte er eine neue Gier bauen? Der muss halt so wirken. Ne?
Das Höschen ist super, müsste noch ein bisschen enger sein.
Ja. Dass der Ranzen noch weiter drüber hängt, so.
Okay. Na gut. Lass mir jetzt einfach mal.
Also so an Otis werde ich nie irgendwas kritisieren. Ja, du brauchst es gar nicht versuchen, Olaf.
Ich habe heute noch gelesen, dass Otis das aktuelle Pet-Project von Vince McMahon sein soll.
Habe ich auch gelesen.
Ja, Otis Mania, ne? 2021.
Ja. Da habe ich mir gedacht, bröselt da nicht eure Otis-Liebe, wenn ihr wisst, dass Vince McMahon dem persönlich verbricht?
Ach, Vince ist da irgendwann auf den Zug mit aufgesprungen, als er gemerkt hat, oh, die Leute, die finden den Fetten toll. Da müssen wir was machen.
Okay.
Ich glaube, Vince war wahrscheinlich total geschockt, so wie, die feiern das alle ab, dass der Dicke die Frau kriegt. Was?
Ja, naja. Aber ich glaube, damit können wir dann hier auch einen Deckel auf den Podcast machen. Außer Chris will noch was sagen im Hintergrund.
Ja, ja. Wir können nur hoffen, dass Vince McMahon niemals Asterix und Obelix liest. Sonst wissen wir ganz genau, wie er mit Otis vorgehen möchte.
Oh ja. Warum?
Take the Midway Mysterio.
Und einem kleinen Hund?
Und einer gestreiften Hose.
Ich habe gedacht, also,
obwohl es ja mittlerweile modern, diese Hosen zu tragen, die aussehen wie bei Obelix.
Ich habe gedacht, der wird dann ins Haus der Verrückten abgeschoben.
Das ist ja schon A38.
Genau. Aber so stelle ich mir auch manchmal so den Weg zu, weißt du, wenn dann kommt Otis irgendwie unten an die Rezeption und dann, ich würde gerne eine Audienz bei Mr. McMahon haben und dann sagen sie, dafür müssen sie erstmal in Etage D26 und Passierschein so und so holen und dann rennt Otis irgendwie von A nach B und sucht den Passierschein A38.
Und das ist ja besser als die letzten Spectre War
Folgen. Und William Regal steht da wie T-Fax und ruft nur Splendid, Wonderful.
Genau, genau so. Ach ja, wunderbar. Da machen wir aber jetzt hier den Deckel auf den Podcast. Wir sind ja schon wieder hier fast in, nicht ganz in Überlänge, aber fast. Nächste Woche geht's hier weiter. Da sprechen wir dann am Wochenende über Vitamin B, echte Freundschaften im Wrestling und zu was sie führen können. Das wird auch eine wunderbare Angelegenheit. Und wenn ihr natürlich noch mehr von uns wollt, schaut unbedingt auf Patreon und auf Steady vorbei. patreon.com/headlock.de steadyhq.com/headlock.de. Da gibt es ganz aktuell die aktuelle Ausgabe von den Helden aus der zweiten Reihe. Ganz aktuell, um es nochmal zu sagen. Über Sid, Psycho Sid, Sid Vicious, da sprechen Shaggy und ich über die Karriere von dem guten Herrn. Und David, du und Kai, ihr habt euch noch die Zusatzepisode der Undertaker-Doku vorgenommen. Das erscheint dann nächste Woche.
Genau, kurz und knackig, gab es eine Bonusfolge, von der wir nichts wussten. Die war es da, haben wir uns angeschaut und wir sprechen drüber.
Genau, das gab es.
Ich habe gehört, eure Folge ist sogar länger als die eigentliche Doku-Folge. Ja,
natürlich.
Ja? Da sieht man, wie ihr euch ins Zeug legt.
Ins kleinste Detail analysiert.
Ja. Sehr schön. Und
habt ihr auch ein paar Pimmelwitze gebracht, wenigstens, um das aufzulockern?
Nein, aber wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt.
Ohne Pimmelwitze?
Ohne Pimmelwitze, die bringen wir in der nächsten Folge.
Das ist doch ein guter Teaser.
Das Pimmelwitz-Spezial, demnächst mit Kai und David. Wunderbar. Ja. Passt eigentlich zu No Holds Barred. Das haben wir dann in der kommenden Woche auch. Und da sind Chris und Shaggy sind da eingeplant. Und meine Wenigkeit natürlich.
Um Pimmels Willen.
Okay. Besser wird's nicht. Dankeschön fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Alter, ernsthaft?
Schön, dass Chris Spaß hat.